Hallo und herzlich willkommen zu Clean Electric, dem E-Mobility-Podcast. Ich bin der Philipp.
Ich bin Marcel.
Hallo Marcel.
Hallo Philipp.
Hallo HörerInnen. Da sind wir wieder in kleiner Runde. Live im Hauptstadtstudio, keine Remote-Verbindung, kein Knacken oder hängenbleibendes Video, gar nichts, ne? Real Live Interaction. Das ist schon mal auch irgendwie besonders. Aber ein bisschen alleine sind wir schon, ne?
Ja, ja.
Also alleine, aber nicht einsam, weißt schon?
Genau.
Das ist ja nicht, weil es fühlt sich nicht schlecht an, aber meistens sind ja hier mehr Leute. Aber oft passiert es ja, wenn Leute nicht da sind, dass sie trotzdem irgendwie hier stattfinden. So auch zum Beispiel Julien. Viele haben bemerkt, dass er irgendwie lange nicht da war. Was ist denn da los? Stimmt da was nicht? Und da hat er uns eine Audio-Message geschickt. Also wir wissen natürlich, was er macht, aber ihr ja nicht. Aber wenn ihr das gehört habt, dann wisst ihr es auch. Julien, the floor is yours.
Moin Jungs ins Hauptstadtstudio. Buen dia, buenos dias, liebe Hörerinnen. Ja, wie ihr heute schon gehört habt, ich bin nicht dabei. Und das liegt daran, dass, wie es sich für einen Halbfranzosen natürlich so gehört, und Sprachkundige von euch werden es schon herausgehört haben, gerade in Spanien an der Costa Dorada unterwegs bin. Ja, wir sind derzeit unterwegs auf einem Roadtrip in den Südwesten Europas. Natürlich voll elektrisch und zwar mit einem IONIQ 5. Wer von euch den kleinen Teaser dazu drüben bei YouTube bei Stromschlag schon gesehen hat, wird es wissen. Und so viel kann ich euch schon mal verraten. Das ist wirklich absurd gutes E-Auto. Und das Fernreisen, Langstrecke, damit macht richtig, richtig Spaß. Fährt wie eine 1, lädt wie eine 1. Und die Ladeinfrastruktur war bisher wirklich absolut überragend. Und jetzt gerade haben wir das Ionity-Loch in Spanien erreicht. Und wir werden sehen, wie zuverlässig und gut die Ladeinfrastruktur aus Spanien ist. Iberdrola und Co. Also. Und aber das erzähle ich euch vielleicht am besten mal alles ganz kurz und knapp. Wie immer, seid ihr ja von mir gewohnt. Ich formuliere ja bekanntermaßen immer auf den Punkt. Sobald wir dann von unserer Elternzeitreise zurück sind und ich mich dann wieder im Studio mit euch befinde und bei euren Lautsprechern herausklinge. Also insofern, liebe Grüße mit ganz viel Sonne im Gepäck ins Studio und alle Kopfhörer und Lautsprecher da draußen. Macht's gut und bis bald wieder. Adios.
Adios, Muchacho. Also warum es sich jetzt für einen Halbfranzosen gehört, in Spanien zu sein? Das müssen wir vielleicht im Nachgang nochmal genauer erörtern.
Kommt mir spanisch vor.
Ja, irgendwie schon. Ja, aber schön mal wieder was zu hören. Also wir haben natürlich relativ regelmäßig Kontakt, aber hier im Podcast hat die Stimme wahrscheinlich schon so ein bisschen gefehlt. Und damit ihr nicht komplett in so einen Suchtmodus verfallt und Entzugserscheinungen habt, hat der gute Junge sich gedacht, mach ich halt einfach eine Voice Message.
Jo, dann.
Legit.
Ja, weil du gerade so von Suchtmodus sprichst, ne? Kaffee. Oh.
Ja, Schlurf.
Aus der besten Clean Electric Tasse, ne? Einzelstück, gibt's nicht mehr. Gibt's wahrscheinlich auch nie wieder so viele, wie es von den neuen Tassen gibt, ne? Bald geben wird.
Ja, nee, wahrscheinlich nicht. Die haben ja ganz, ganz schnell ganz viele von diesen Tassen verkauft.
Ja.
Das ist, wir haben ja, man lernt ja auch über die Kundengruppe Sachen, ne? Was kaufen die Leute gerne und was kaufen die nicht so gerne? Offensichtlich trinkt ihr auf jeden Fall alle gerne Heißgetränke, ob das jetzt Kakao, Kaffee, Tee ist, weiß ich nicht, was ihr da reintut. Aber Tassen gehen wie Sau.
Ja, und Katzen werfen tun sie auch, oder?
Habe ich auch gerne gehört. Ja. Ja, wir haben ja letztes Mal schon denen gedankt, die Tasse für den Katzenwurfpreis gekauft haben. Also die ihr das gemacht habt, wisst ja natürlich, was damit gemeint ist, die es nicht wissen. Man kann die Tasse für den Selbstkostenpreis kaufen, ne? Also was wir für Herstellung, Umverpackung, Versand bezahlen, bezahlt ihr für diese Tasse. Und man kann dann aber auch beliebig Geld oben drauf legen, so ähnlich wie wir es bei den Aufklebern auch gemacht haben. Die kann man einfach für 2 Euro haben oder für 6. Und es sind die gleichen Aufkleber. Und sie sind genauso liebevoll im Hauptstadtstudio handverpackt und beschriftet worden und von Marcel oder mir zum Briefkasten gebracht worden. Aber wenn man 6 Euro drauflegt, dann bleibt natürlich bei uns in der Podcastkasse einiges hängen von dem, was die eigentlich ursprünglich gekostet haben und was das Porto ausmacht und so. Ne? So kann man es bei den Tassen auch machen. Man kann sie für 14, aber auch für 15, 16, 18, 20 oder gar 50 Euro kaufen. Und ich kniete ja letztes Mal schon virtuell nieder vor jenen, die für 50 Euro die Katzenwurf-Edition der Tasse gekauft haben.
Und er benutzt keine Kniepads, ne? Also das ist wirklich.
Und es ist Fliesenboden hier.
Fliesenboden.
Ja.
Kalt im Keller.
Im Keller.
Und hart und.
Ja. Ohne Schutz, einfach so mit den Knien, so direkt drauf. ne, verbeuge ich mich da vor euch. Und zwar vor folgenden Personen. Wir haben ja letztes Mal diejenigen auch namentlich genannt mit abgekürztem Nachnamen. Mache ich diesmal genauso. Also ganz, ganz, ganz herzlichen Dank und all unsere Liebe geht raus an Carsten E. aus Unna, an Konrad P. aus Baden in der Schweiz, an Hans K. aus Dortmund, an Klaus Otto K. aus Detmold und an Martin K. aus Oldenburg.
Vielen, vielen lieben Dank.
Ganz herzlichen Dank.
Wir haben euch ganz doll lieb.
Der Kaffee aus den Tassen oder was auch immer ihr daraus trinkt, wird natürlich auch deutlich besser schmecken als aus der Selbstkostentasse. Das versteht sich natürlich von selbst. Was ihr auch bekommt, ist ein Umschlag mit Aufklebern, die ihr nicht bestellt habt. Und zwar inklusive des runden Aufklebers, den man nur bekommt, wenn man im Shop was bestellt. Und auf den runden habe ich euch jeweils einen handgeschriebenen Gruß draufgeschrieben von mir. Also das hat auch sonst keiner. Gibt's nur für Katzenwerfer.
Wahnsinn.
Vielen Dank. Die uns gerne mal persönlich treffen möchten, denn das ist die andere Gelegenheit, bei der man so einen runden Aufkleber bekommen kann, die sollten sich nächsten Freitag, den 13. Mai, Freitag den 13., ja, ich weiß, ihr müsst mutig und stark sein oder ignorant oder einfach nicht anfällig für Aberglaube, wie die meisten Menschen heutzutage. Also ich glaube, den meisten ist egal, welcher Tag im Monat dieser Freitag ist. Einfach wurscht. Also Freitag, den 13. solltet ihr euch einfinden in München auf dem Messegelände zur Power to Drive. Und zwar im Forum dort. Denn um 13.20 Uhr werden dort Malik und ich auf der Bühne stehen und Marcel irgendwo unten am Rand der Bühne. Denn einerseits muss er natürlich dabei sein, wenn wir schon irgendwo unterwegs sind und auftreten. Andererseits muss ich ja jemanden fragen können, wenn ich eine Zahl nicht weiß.
Einfach so ins Publikum herein.
Hat ja letztes Mal schon gut geklappt, glaube ich. Und das machen wir einfach dieses Jahr genauso. Wir sind da ja wieder eingeladen worden. Wir sprachen schon letzte Sendung drüber. Es ist jetzt noch eine Woche hin, bis wir uns dort sehen. Freitag, 13. Mai in der Messe München. 13.20 Uhr beginnt unser Slot im Forum. Man findet das relativ easy. Man läuft eigentlich, egal wo man hingeht, irgendwann mal an diesem Forumspart vorbei. Ein großer roter Teppich und eine Bühne. Und das findet man dann schon. Ja, und wir freuen uns über jeden und jede, der oder die dorthin kommt. Wenn ihr noch keine Karten habt, aber gerne kommen möchtet, dann klickt ihr den Link in den Shownotes, den ich euch da reinpaste, und benutzt den Code CleanElectric_2022, dann bekommt ihr ein Ticket umsonst und spart euch, ich weiß gar nicht, 35, 50, weiß ich nicht wie viel Euro, und könnt dann einfach hingehen. Wir würden uns freuen, im Slack haben sich schon ein paar zusammengesammelt, die darüber nachdenken, wie man denn sich gegenseitig erkennt, sowas wie Ladekabel um den Hals oder so, und dann meinte Alex Behrendt, das gab es letztes Jahr schon, dieses Jahr haben wir alle hier von Move dabei. Also ist natürlich alles Käse, ja, wir erkennen uns dann schon, und wenn wir euch nicht erkennen, ist es auch gar nicht so schlimm, denn ihr erkennt womöglich uns, und dann finden wir schon zusammen. Spätestens wenn der Slot auf der Bühne um ist, dann haben wahrscheinlich alle erkannt, wer das jetzt ist, denn wir haben natürlich irgendwie orange Slides im Hintergrund und das Logo und so weiter und so fort, und dann erkennt er das schon. Und viele wissen gar nicht genau, wie wir aussehen, was auch okay ist für mich, aber ihr wisst ja, wie wir klingen, und wenn wir dann durch die Messehalle schallen, dann werdet ihr schon merken, wo wir sind. Cool, also ich freue mich drauf, Malik freut sich drauf, wir haben ordentlich Zeit investiert, um überhaupt darüber nachzudenken, was wir jetzt da erzählen. Es geht um das Thema, warum sprechen eigentlich alle über Elektroautos. Das ist für viele, die hier zuhören, ist das alles sehr basic stuff, den ihr schon oft gehört habt, aber auf der Messe, das ist halt eine B2B-Veranstaltung, da laufen viele Leute mit Hemden und Krawatten und so weiter rum, da sind Leute, die aus der PV kommen und mit Elektromobilität nur am Rande zu tun haben, da reden wir gerne mal über die Dinge, die für den Podcast uns meistens zu low-level erscheinen, ne? Und man versucht ja, sich ein bisschen ans Thema bzw. ans Publikum anzupassen. Und wir haben natürlich mit den Leuten, die die Messe veranstalten, auch gesprochen. Und nach deren Einschätzung ist das ganz gut. Und letztes Mal, als wir Elektrofahrzeug- oder Elektromobilitätsmythen debunked haben, ist das ja auch sehr gut angekommen.
Voll überzogen.
Das sind ja auch lauter Sachen, die ihr alle schon kennt, ne? Aber das Setting ist nice, die Leute sind cool. Und man ist mal wieder draußen, also auf dem Weg zur Messehalle jedenfalls, denn die Messehalle hat ja auch ein Dach und man ist irgendwie nicht draußen. Aber ihr wisst schon, was ich meine, ne? Vielleicht sehen wir uns. Wir würden uns auf jeden Fall freuen. Und wenn nicht, dann nicht. Wie immer. Zeit fürs Titelthema. Wir haben mal wieder ein Auto, beziehungsweise du hast mal wieder ein Auto angeschleppt, Marcel.
Ja, ja, das wurde ja das letzte Mal schon so ein bisschen vorbereitet, ne? Wir haben ja in einer der vorigen Sendungen über den MG ZS gesprochen. Und hier liebe Grüße an Alex Waldmüller vom Autohaus Müller. Er hat dann einfach so gesagt, ja Marcel, übrigens, wenn ihr das nächste Mal nochmal ein Thema, ein Auto braucht vielleicht, dann könnten wir jetzt tatsächlich den Marvel R zur Verfügung stellen. Ne? Und wir sind ja dort schon über den Hof gelaufen und haben den Wagen mal schon in Augenschein genommen, so von außen. Und jetzt durften wir den endlich mal fahren. Die Riesenkiste. Ja, also an der Stelle nochmal herzlichen Dank für die Möglichkeit, vor allem, weil es hier auch ein spezielles Modell war. Ne? Also Marvel R Performance fehlt dann auch irgendwie dran, weil das, denke ich mal, macht den Wagen nochmal so ein bisschen spezieller. Oder?
Ja, oder? Ja, geht gut ab, die dicke Kiste. Meint man gar nicht, wenn man sich den anguckt. Also, keine Ahnung, wollen wir uns ein bisschen von außen nach innen und das dann spicken mit Specs oder so, wenn wir jeweils drüber kommen, damit wir so ein bisschen einen roten Faden haben. Also wenn man sich den anschaut, sieht man als erstes das, was man häufig sieht, wenn man ein Auto sieht, ein ziemlich massives SUV, ne? Ziemlich hoch, ziemlich breit, ordentlich lang. Ist ein ganz schöner Klotz. Daniela stand jetzt dann abends daneben, als er hier war und sagte, hey, der ist größer als ich. Der ist schon ganz schön hoch. Ne? Wenn eine erwachsene Frau neben dem Auto steht und das Auto ist höher, dann muss man sich schon fragen, ob das so richtig ist. Ne?
Hat das Ding eine Treppe zum Einsteigen?
Nee, hat es nicht, aber man sitzt gar nicht so hoch, fand ich. Also der Ausstieg ist gar nicht so, als würde man eine Leiter brauchen, wenn man kurze Beinchen hat. Ne?
Das jetzt nicht. Man sitzt schon sehr hoch, aber man hat auch sehr viel Kopffreiheit. Ne? Also der Wagen ist 1,61 Meter hoch. Und hat so eine leicht eingelassene Dachreling. Ne? Damit kommt er auch nochmal einen Zentimeter höher, als er vielleicht ohne wäre. 1,92 Meter breit, ohne Spiegel. Und 4,67 Meter lang. Und damit ist er 2 Zentimeter kürzer als das Model 3 zum Beispiel. Ja, was mich so ein bisschen verwundert hat, dass der Wagen angeblich nur 1810 Kilo wiegen soll, mit einer Zuladung von 478 Kilogramm. Ich habe mal in den Schein von dieser Variante reingeschaut. Der Wagen, also hier der Performance, mit einem speziellen Ausstattungspaket, Bose Soundanlage mit neuen Lautsprechern und braunem Interieur, wiegt tatsächlich 1990 Kilo.
Aha.
Also der ist richtig schwer. Und das merkt man beim Fahren auch.
Ja, nicht zuletzt auch der Form wegen. Ne? Das ist halt super hoch und je höher das Auto ist, desto mehr merkst du natürlich diese Wankbewegungen. Mhm. Aber er neigt nicht nur zum Wanken, sondern er neigt auch zum Neigen.
Ja.
Ne? Also wenn man ihm Strom verpasst und er dann losspurtet, was er ja ordentlich tut, da geht er hinten ganz schön runter und vorne ganz schön rauf.
Was hatte mein Sohn gesagt? Er ist mit dem Model 3 vorausgefahren und ich hinterher. Erstmal war er total enttäuscht, dass er mit dem Model 3 gar nicht so wegfahren konnte. Also ich konnte wohl recht gut dranbleiben, so gerade aus der Ortschaft heraus beschleunigen oder aus einer Abbiegung heraus, aus einer Kreuzung heraus beschleunigen. Gut, er hat halt immer gedacht, ich mache hinten das Fernlicht an, ne, weil der Wagen wirklich extrem nach vorne hochkommt. Aber das Ding beschleunigt doch einfach für diese Kiste brachial, finde ich.
Aber auf eine sehr eigene Art und Weise, finde ich. Denn du gibst ihm die Sporen und dann überlegt er kurz und dann sprintet er los. Also du merkst so richtig so eine halbe Gedenksekunde, wenn du Vollstrom gibst, ne? Und das Gefühl, das ist ganz witzig, ich habe es bei Daniela beobachtet und du bist, glaube ich, nicht gefahren, als ich mitgefahren bin, aber ich selber habe mich wahrscheinlich ähnlich verhalten, denn du antizipierst ja diese Beschleunigung, die kommt, wenn du aufs Pedal trittst und das führt dazu, dass du aufs Pedal trittst und dich nach vorne beugst.
Das passiert
nichts. Weil eigentlich du der Kraft entgegenwirken möchtest, aber es passiert gar nichts. Das heißt, du beugst dich nach vorne zum Beschleunigen und dann schiebt es dich nach hinten. Ja, aber du bist schon vorne in dem Moment. Außer du bist einer von denen, die sich nach hinten anlehnen, damit es den Kopf nicht nach hinten schlägt. Was man aber als Fahrer eher selten macht, weil man ja weiß, was passiert. Ne? Außer bei dem Auto, denn es passiert einen Moment später, als du gedacht hast. Und dann siehst du, glaube ich, dämlich aus, wenn du dem entgegenwirkst, was noch gar nicht passiert ist. Aber ordentlich Schub hat er auf jeden Fall. Auch Daniela hat das gemerkt, denn der habe ich nicht gesagt, wie viel Power das Auto hat. Und was man natürlich immer macht, wenn man ein neues E-Auto unterm Hintern hat, man fährt halt gediegen durch den Ort und hört so drauf, okay, wie laut ist das, wie leise, oh, der Blinker ist aber ordentlich klackerig und so weiter und so weiter. Und dann kommt das Ortsende und die Bundesstraße Und dann willst du gucken, wie schnell bin ich denn jetzt auf 100? Und das versuche ich mit Vollstrom. Und dann hat sie vorher draufgetreten, beugt sich nach vorne und dann hat sie da hinten geworfen, weil der Schub spät kam, aber ordentlich. Mhm. Und damit hat sie nicht gerechnet. Und, also der hat schon ordentlich Vortrieb. Aber wie gesagt, das ist ja auch die Performance-Variante des Autos gewesen, die wir da hatten, die mit 3 Motoren ausgestattet ist.
Das ist schon ziemlich crazy.
Auf jeden Fall.
Zumal die Motoren hinten auf der Heckachse, also 2 Motoren auf der Heckachse auch unterschiedlich groß sind. Also es gibt einen größeren und einen etwas kleineren Motor. Und jetzt hier auch in der Performance-Variante diesen kleineren Motor auch nochmal an der Frontachse. Das führt dazu, dass der Wagen eine Gesamtleistung von nur 212 Kilowatt oder 288 PS hat. Also das finde ich wirklich wenig im Vergleich. Zumal die Beschleunigungswerte von 4,9 Sekunden auf 100 ja schon, ich sag mal so, Model Y-Werte erreichen.
Der ist auf jeden Fall richtig schnell.
Ja, und der hat 665 Newtonmeter Drehmoment und das erzeugt natürlich dann diesen Druck bei der Beschleunigung.
Mhm. Newtonmeter.
Newtonmeter, da war er wieder. So, und was man dabei nicht vergessen darf, der Wagen hat so eine Eigenheit wie der Porsche Taycan beziehungsweise der Audi e-tron GT und zwar ein Zweiganggetriebe an der Heckachse. Und die merkt man im Normalfahrbetrieb eigentlich gar nicht so, aber wenn man kräftig Strom gibt, dann, ich sag mal, im Eco-Modus schaltet der Wagen so ungefähr bei 70 in den zweiten Gang. Da lässt er mal ganz kurz mit der Beschleunigung so ein bisschen nach und schiebt dann weiter. Wenn man den kräftig beschleunigt im Sportmodus, dann schaltet er so zwischen später 80, Anfang 90. Da lässt dann der Druck spürbar nach und dann schiebt er natürlich dann nicht ganz so krass weiter wie bis zu diesen 90. Also dieses Gefühl ist auch schon so ein bisschen komisch. Manchmal habe ich so das Gefühl gehabt, ja, da ist jetzt der Untergrund ein bisschen schlüpfrig und da regelt jetzt irgendwie die Elektronik die Leistung weg. So in der Art fühlt sich das an. Ja, und dann schiebt er hoch. Und auch kräftig, also der Wagen ist abgeriegelt bei 200 Stundenkilometer. Ne? Dass so ein SUV auch so schnell fährt, ist ja eigentlich auch relativ ungewöhnlich.
Also ein elektrisches vor allem.
Die elektrischen, genau. Die sind dann auch deutlich früher eingeregelt, aber ja.
Warum hat er 2 Gänge? Also bei MG sagen sie, das ist ein Hochgeschwindigkeitsgang für höhere Effizienz bei höheren Geschwindigkeiten. Ne? Kleinere Drehzahl, weniger Energieverbrauch. Das ist die Idee. Ich finde es halt, also beim Ausprobieren fand ich es ganz interessant, dass sie ihn vor 100 schalten lassen, wenn du voll beschleunigst. Denn wenn du voll beschleunigst, möchtest du ja möglichst schnell beschleunigen. Dann willst du eigentlich nicht, dass er schaltet, denn er müsste ja nicht, behaupte ich. Kann ich mir kaum vorstellen, dass es wirklich nötig wäre. Aber das ist schon auf jeden Fall speziell. Das waren so die zwei Sachen, die ich wirklich sehr interessant fand, weil es total untypisch ist. Einmal 2 Gänge zu haben, also 2 Gänge Automatik. Du kannst die auch nicht selber wechseln, selbst wenn du wolltest, geht nicht. Und das andere ist eben die Sache mit den 3 Motoren. Das ist halt schon verrückt. Also das ist eigentlich eher so ein Supersportwagen-Thema.
Was ich sehr interessant fand, gerade diese Ganggeschichte, da hat mich der Alex Bloch immer so ein bisschen dran erinnert, weil er spricht ja auch über die Art der Motoren, was die so für Eigenheiten haben. Und diese Permanentmagnetmotoren sind ja effizienter, wenn sie im Teillastbetrieb laufen. Ne? So, und das erzeugt man hier mit diesem Gang, dass man, ich sag mal, bei höheren Geschwindigkeiten den kleinen Motor nicht ständig an der Leistungsgrenze bewegt, sondern durch den Gang dann vielleicht auch mal im Teillastbereich und der dadurch obenrum weniger verbrauchen soll. Ja, und ich habe jetzt festgestellt, wenn man den MG in der Stadt fährt und sehr zurückhaltend fährt, dann kann man mit dem so laut Bordcomputer so 17 Kilowattstunden verbrauchen. Wir hatten jetzt die letzten Tage ziemlich feucht. Also der Boden war für uns eigentlich immer ein bisschen nass und mit höheren Fahrwiderständen quasi, ja, gesegnet kann man ja nicht sagen.
Verbunden.
Auf der Autobahn nachher, wenn man ja moderat fährt, so zwischen 90 und 120, dann verbraucht der Wagen so um die 20 bis 21 Kilowattstunden. Wenn man es dann ein bisschen schneller treibt, wirklich Spaß hat, dann kann man den eigentlich nicht unter 24 Kilowattstunden fahren. Hm. Na, und ja, das haben wir jetzt leider, weil der halt wirklich Spaß macht zu fahren, das muss ich auch ganz klar sagen, schwer geschafft, den da drunter zu bewegen. Ne? Also im Schnitt lagen wir jetzt so bei 20,6 Kilowattstunden über die Strecke, die wir jetzt hier gefahren haben. Heute ist mein Sohn mit dem noch unterwegs, will nochmal an die Ladestation gucken, wie schnell der lädt, weil für ihn geht es letztendlich auch darum, wird es so ein Auto oder nicht? Ne? Also sprich, wird es ein MG? Er will ja von diesen 50 Kilowatt oder 40 Kilowatt Ladeleistung der Zoe weg, dass er halt auch mal Langstrecke fahren kann. Und wenn der MG dann da auch patzt, dann ist das Auto raus.
Wie schnell kann er denn laden auf der Langstrecke?
Er soll 90 Kilowatt laden können.
Mhm. Und der so. Akku hat 70 Kilowattstunden.
70 Kilowattstunden, genau. Also in den Papieren steht drin, von 5-80% soll er 30 Minuten brauchen. Wenn man das dann jetzt so umrechnet, ist die Ladeleistung nicht so üppig.
Mhm.
So. Durch den Trimotor hat er natürlich vorne auch ein bisschen weniger Platz im Motorraum. Nimmt man den Heckangetriebenen, der hat dann auch zwei Motoren und zwei Gänge hinten, hat dann vorne im Frunk-Bereich einen ziemlich großen Kofferraum sogar, ne? Also 150 Liter passen da rein.
Und einen schönen, ne? Also eine geschlossene Kunststoffbox mit Gasdruckfedern, kannst schön aufklappen und zuklappen und hast ordentlich Platz drin. Also das war Frunk Deluxe auf jeden Fall.
Ja, also ich fand das eigentlich schade, dass sie es jetzt bei dem Performance nicht auch gemacht haben. Dort ist jetzt so eine Plastikabdeckung mit mehreren Klappen, die man da so aufmachen kann. Da kann man einerseits an die Batterie rankommen, andererseits scheinen da so Wartungsklappen zu sein. Wenn man die aber aufmacht und von der Seite reinschaut, dann sieht man, wie viel Platz da drunter ist. Dann hätte man wenigstens einen 50 oder einen 70 Liter Frunk schon mit einbauen können.
Ja, das ist schon ein bisschen schade, dass man nicht wenigstens einen kleineren macht. Denn so kennt man das ja von anderen Autos auch. Also ich kenne es nicht von vielen, deswegen ist mein Beispiel natürlich das Model S zum Beispiel. Wenn du den mit Heckmotor kaufst, hast du einen riesigen Frunk. Wenn du ihn mit Allrad kaufst, hast du keinen riesigen, aber trotzdem einen Frunk.
Mhm.
Weil die Luft halt da ist, denn so viel braucht die Maschinerie vorne jetzt nicht an Platz, dass man das nicht machen könnte, ne, wenn man das wollte. Was ein bisschen schade ist, denn es ist ja kein kleines Auto.
Mhm.
Die Haube ist groß, breit, das Auto ist selber hoch, also es hat auch in der Tiefe viel zu bieten an Raum. Da hätte man bestimmt irgendwas machen können, das irritiert mich schon so ein bisschen.
Mhm. Und obwohl der Motor da ist, ist halt Platz da. Ne?
Das meine ich.
Wenn man den Motor weglässt, dann hat man natürlich auch ganz andere Verbrauchswerte, ne? Also der Performance soll mit seinen nach WLTP 20,9 Kilowattstunden um die 370 Kilometer weit kommen. Wenn man es umrechnet, ist es letztendlich ein bisschen weniger. Die heckgetriebene Variante beschleunigt in 7,9 Sekunden auf 100, hat eine Reichweite von bis zu 440 Kilometern nach WLTP. Es wird angegeben, 19,4 Kilowattstunden auf 100 Kilometer soll er verbrauchen, was dann, wenn man es umrechnet, natürlich auch ein bisschen weniger ist. Hier haben wir dann keine 288 PS, sondern 179 oder 132 Kilowatt bei 410 Newtonmeter. Ja, also wie gesagt, das Drehmoment ist für die geringe Leistung, die die Motoren abgeben, eigentlich ziemlich krass, finde ich.
Ja. Aber die Differenz ist auch krass, ne? 410 zu 665, also 250 ungefähr Newtonmeter, das ist, was viele Autos per se überhaupt nur auf die Kette kriegen, die alternativ, also nicht alternativ, sondern aus meiner Sicht alternativ angetrieben werden, nämlich von Verbrennungsmotoren. Irgendwie 200-300-400 Newtonmeter musst du erstmal produzieren. Ne? Zu Motoren vielleicht noch kurz, kleiner Talk aus der Nerd-Ecke, weil ich darüber gelesen habe, auf der MG-Seite steht halt, Trimotor, Hairpin-Motoren. Und ich so, was ist das denn immer? Keine Ahnung, Hairpin-Motoren. Habe ich mal nachgeguckt und da geht es darum, um die E-Maschine leistungsfähiger zu machen, werden halt Motoren eingesetzt, bei denen die Drähte der Statorwicklung nicht rund, sondern rechteckig sind. Und diese Drähte, bevor du sie um den Stator wickelst, sehen eben aus wie Haarnadeln, also Hairpins.
Mhm.
Ja, weil sie eben eckig sind und deswegen heißt es dann Hairpin-Motoren. Habe ich gar nicht gewusst bis heute, bis gestern.
Wahnsinn.
wieder was gelernt, was total nutzlos ist, außer du bist Ingenieur.
Ja, die bauen möglichst viel Kupfer dann in die Zwischenräume rein durch diese.
Ja, ja, ja. Ich verstehe, Art, warum man das macht, aber ich habe das, ist mir bisher noch nicht untergekommen, der Begriff.
So, jetzt hatten wir über die 150 Liter Frank, möglichen Frank besprochen,
ja,
bei der normalen Variante mit den zwei Motoren. Der Kofferraum hinten ist natürlich dann ganz schön klein mit 357 Litern. Also ich habe mal auch für einen Kollegen, der wollte wissen, ob da eine Hundebox reinpasst, habe ich mal so das Maßband reingehängt. Zwischen den Rathäusern ist der Wagen relativ breit mit 1,5 Meter. Das finde ich ziemlich viel.
Mhm.
Model 3 hat 95 Zentimeter.
Also 1,5 Meter ist Model S breit im Kofferraum.
Das ist viel.
Mhm. Ja. Das ist riesig.
Und bis zur, also die Bodenkante, das sind knapp 88 Zentimeter in die Tiefe. Und bis zur Hutablage, das ist so ein Rollo, was man dann auch einhaken kann, wenn man das nicht braucht, dann rollt man es ein und dann klappt man dieses Teil, was hinten sonst immer so runterhängt, das kann man dann an die Rückwand drücken und dann rastet das ein.
Man kann es auch einfach zumachen.
Man kann es auch zumachen, ja. Gut, wenn man es nicht braucht, lässt man es offen.
Der hat aber auch relativ schwarze Scheiben, dann kannst du es einfach offen lassen, man sieht es trotzdem nicht von außen.
Ja, also die Höhe bis zu diesem Rollo sind dann 40 Zentimeter. Wenn man das Rollo aufmacht, dann kann man sogar bis zu 60 Zentimeter nach oben in die Dach, in Richtung Dach vollladen. Klappt man dann auch noch die Sitze um, was auch fast ebenerdig funktioniert, dann hat man ein Laderaumvolumen von 1396 Litern. Ist jetzt auch nicht so prall, aber ja, kann man mitarbeiten. So, was ich schade finde, viele der SUV haben ja auch einen doppelten Kofferraumboden, wo man dann unten reingreifen kann oder vielleicht nochmal diese Platte da nochmal eine Etage tiefer setzen kann. Mhm. Das hat der ZS, das hat der MG5 auch. Das hat der Marvel leider nicht.
Zu viele Motoren drunter.
Einmal das und da befinden sich natürlich auch so Sachen wie die Bose-Box, dieser Bose-Subwoofer ist da hinten drin, auch fest verbaut. Und dann noch diese Schaumstoff- oder diese Styropor-Einlagen, wo das Rettungsset mit dabei ist und die Kompressoreinheit für das Tire-Fit. Genau.
Tire-Fit.
Ja, was dann noch sehr interessant ist, auf der rechten Seite, also wenn man jetzt an das Rathaus hinten rangeht, ne? Also zwischen Rathaus und Rückleuchte sozusagen, hat man immer noch so ein bisschen einen Bereich, wo der Kofferraum ein bisschen breiter wird. Da hat man auf der rechten Seite eine Serviceklappe zum, da war irgendeine Flüssigkeit drin zum Nachfüllen, ich weiß jetzt gar nicht, was das war, ob das auch die Scheibenwaschanlage war oder ob das ein Kühl.
Es gibt beides, glaube ich, bilde ich mir ein.
Ja, hinten, ja, muss ich, ja. So, und auf der linken Seite hat man ein kleines Gepäcknetz, was quasi den Kofferraum abtrennt und man kann dort relativ große Sachen auch reinlegen. Also ich habe da zum Beispiel dieses komplette Rettungsset, was das Autohaus zu dem Wagen gelegt hat, da reingehängt.
Mhm.
Ja, also das ist erstaunlich gut auch eingeteilt, ne? Dass man da nicht alles rumfliegen hat.
Aber klein ist er. Also klein, wenn du die Sitze nicht,
klein, ja.
Ja, wenn du die Sitze nicht umklappst, es ist einfach unverschämt klein für so ein großes Auto. Und das fällt einem sofort auf. Du machst die Klappe auf und denkst dir, okay, why? Warum so wenig? Bisschen die Schad. Aber gut, ansonsten, wenn wir schon so ein bisschen beim Innenraum sind, können wir vielleicht noch ein bisschen beim Innenraum bleiben, denn da gibt es natürlich auch eine Menge Eindrücke, die sich einem entgegen, was tun die? Die Eindrücke beugen sich mir entgegen, wenn ich das Auto aufmache. Ja? Und also mir ist vor allem eines aufgefallen, also das ist halt jetzt das Performance-Modell gewesen und du kannst das standardmäßig schwarze Interieur haben, du kannst für 1000 Euro ein graues haben, also so ein nicht ganz dunkelgrau, aber auch nicht wirklich hell, schon irgendwie
nicht so
mittelgrau.
Nicht so wie bei Tesla, ne? Also das ist schon ein bisschen heller.
Ja, bisschen hell, genau, nicht so düster. Oder braun, so karamellbraun. Und dieser hier, kostet 2000 Euro Aufpreis, dieser hier hatte dieses karamellbraune Interieur. Und es sah halt ein bisschen aus wie so eine chinesische Luxuslimousine aus den frühen 2000ern. oder? So vom Farbton, so ein bisschen künstlich irgendwie falsch die Farbe für meinen Geschmack. Also ich habe das nicht erwartet, dass er so aussieht. Und also ganz brachial, also auch wirklich jede Ecke in dieser Farbe, die Sitze, das Lenkrad, die Ablagen, die Oberflächen, hinten alles, auch so die Ablagefächer, die mehr oder minder versteckt gewesen sind, anderes Material, Display, gleiche Farbe, genau. Also ganz, es ist wirklich, als würdest du dich in so einen Eimer mit Karamell setzen.
Ja, genau.
Absolut krass. Ja. Und
ich persönlich finde das, also es wirkt sehr altbacken, also altbacken im Sinne von, die damaligen Luxusautos konnten ja auch mit solchen Farben im Interieur bestellt werden. Mhm. Erinnert mich so ein bisschen an eine Zeit von, ja nicht heute, vorgestern irgendwie. Ist nicht meine Farbe.
Und nicht nur die Farbe erinnert mich an vorgestern, sondern auch die Echtledersitze, die in meiner Welt ehrlich gesagt gar nicht mehr gehen. Sorry, verstehe ich nicht, warum man bei dem, was man an Qualität, an Kunstleder heutzutage produzieren kann, Echtledersitze in ein 2022er Auto baut. Das verstehe ich gar nicht und finde ich richtig uncool. Also das ist einfach total banane. Das ist keine 90er Jahre S-Klasse, wo man sagt, geil, echtes Leder habe ich sonst nicht, weil alles andere irgendwie Stoff ist, weil man es nicht macht, weil es zu teuer ist. Das finde ich einen komischen Move, den ich total unzeitgemäß finde, weil alle anderen Autohersteller bei neuen Modellen herkommen und sagen, die haben ja recycelte Materialien, die Fußmatten sind aus alten Fischernetzen, die Sitze haben Anteile von Plastikflaschen und. Alle geben sich Mühe und die kommen jetzt mit Echtledersitzen. Sorry, das verstehe ich nicht. Das ist für mich ganz dickes Minus.
Ja, ganz dickes Minus ist für mich auch was heißt ganz dickes Minus? Die Verarbeitungsqualität ist dort natürlich auch an manchen Stellen günstig. Ne? Also sie sieht gut aus, kannst sie anschauen, aber anfassen solltest du vielleicht nicht. Ne? Also gerade so, wenn man jetzt in die Bereiche reingeht, was so Beflockung angeht, ne? Also dieses Velour-artige in dem Bereich unterm Display, in der Mittelkonsole, ne? Also wenn du da die Bereiche aufklappst und im Handschuhfach, das sind so Dinge, die sehen genau, also von der Farbe her haben sie die wirklich gut getroffen, die sehen genauso aus wie das restliche Interieur, aber du willst sie nicht anfassen, weil du dann Angst hast, du machst diese Oberfläche kaputt.
Weißt du, wo ich das Material kenne? Von der Märklin-Eisenbahnanlage von meinem Papa. Die, weißt du, wenn du da Wiese hattest, der Rasen, das ist genau dieses Material, nur halt nicht grün. Ich musste es die ganze Zeit anfassen, weil ich hatte das Gefühl, als wäre ich jetzt so bei der Eisenbahnanlage meiner Kindheit und würde da über dieses Gras fassen. Das ist einfach genau das Zeug. Mhm. Absolut. Habe ich noch nie gesehen in einem Auto. Ähnliches Zeug schon, das dann gerne irgendwie ein bisschen weicher oder feiner ist oder so. Aber das ist genau Märklin Modell Eisenbahnrasen, aber in Senfgelb.
Was ich auch erwartet hätte, ist, es sind ja auch so Holzapplikationen.
Holz in Anführungszeichen. Echtes Leder geht, echtes Holz nicht.
Die Struktur, ne, diese Maserung, die sieht so echt aus, dass du eigentlich erwartest, wenn du da hinfasst, dass du die auch fühlst. Aber das ist so arschglatt wie ein Babypopo. also es ist wirklich glatt, du merkst die Maserung nicht. Von daher habe ich da auch ein bisschen was anderes erwartet. Was wirklich gut ist es, wie du in diesen Sitzen sitzt. Also hier die Performance-Variante mit diesem Innenraum hat elektrisch verstellbare Sitze vorne auf der linken Seite, also Fahrerseite sogar mit einer Memory-Funktion, sodass man zwei Sitzpositionen speichern kann. Die kann man sich auch dem Schlüssel zuordnen lassen, sodass dann, wenn jetzt, Papa fährt mit dem Auto, ist ein bisschen größer, die eine Sitzeinstellung hat und Mama dann eben die andere. Easy-Entry-System hat das Ding dann auch, kann man in den Einstellungen vorab wählen, ob der Fahrersitz zurückfahren soll oder nicht. Was die Sitze nicht haben, sind nur Dosenstütze.
Was die Sitze auch nicht haben, ist ausreichend Spielraum für besonders große oder besonders kleine Leute. Ich habe es gesehen bei Stefan von Nextmove, der ist ja 2 Meter lang. Mhm. Der hätte gerne ein bisschen mehr Spielraum in der Höhe gehabt oder auch in der Neigung vor allem der Sitzfläche. Du kannst sie nicht separat vorne hoch machen, damit du eben mit langen Beinen trotzdem Sitz unter deinem Oberschenkel hast. Das ist super unangenehm, glaube ich, auf lange Zeit, wenn du dein Bein nicht stützt, außer dadurch, dass es auf dem Boden steht. Und Daniela hat auch den Sitz so hochgefahren, wie es ging und meinte, also 3 Fingerbreit höher wäre schon gut für mich, damit ich besser rausschauen kann. Ja? Mhm. Und die ist jetzt mit irgendwie keiner besonders großen Körperlänge gesegnet, aber es gibt ja viele Menschen, die 1,60 rum sind oder 1,60 groß sind. Mhm. Und da ist das schon grenzwertig, wenn du die Höhe nicht erreichst, die du gerne hättest, um über die Armaturen rauszugucken beim Autofahren. Das ist ja nicht irrelevant, wie gut du siehst. Mhm. Ne? Ist halt einfach sehr wichtiger Faktor für deine Sicherheit und die der Leute um dich herum.
Ja, manchmal willst du auch einfach die Motorhaube sehen, ne? Um grob abschätzen zu können, ja, wie lang der Wagen vorne noch ist. Ne? Ja.
Aber dafür gibt es verschiedene Hilfsmittel, auf die wir gleich nochmal kommen. Ich würde gerne noch im Innenraum bleiben, sonst verfranze ich nämlich hier total und finde nicht mehr wieder, was ich noch alles sagen wollte. Mhm. Was auffällt im Innenraum, neben all den genannten Dingen, ist positiv fällt auf, schönes großes Panorama, Glasdach. Mhm. Auf jeden Fall nett.
Mit Rollo?
Mit Rollo, schön luftig, so vom Gefühl her, auf jeden Fall nice. Und was du natürlich auch sofort siehst, wenn du einsteigst, ist das 19,4 Zoll Display in der Mitte, das ein bisschen an Mustang Mach-E erinnert, mhm, mich jedenfalls. Mhm. Also es ist wie im alten Model S aufrecht, hochkant, mhm, und aber angeschrägt, also sehr krass angeschrägt. Ich kann jetzt nicht genau sagen, wie viel Grad, aber viele Grade. Und der andere Punkt, der an den Mach-E erinnert, ist, dass du so einen Drehdrücksteller hast in der Mitte von dem Display ganz unten am unteren Rand, mit dem du, das ist ja quasi dein Gangwahl, Schalter. Nicht Hebel, Schalter, mhm, danke. Mhm. Links davon ist ein komischer Taster, mit dem kannst du die Reko-Stärke oder die Fahrmodi einstellen, eins von beiden.
Genau, also es sind wieder so Wippen, ne? Die kannst du nach oben, unten, nach unten drücken. Mhm. Und linke Seite ist der iDrive-Schalter.
Ne? Also die Fahrmodi.
Die genau. Fahrmodi, genau. Und rechte Seite ist Regen, also immer schön den Schirm mitnehmen.
Das ist witzig, ja. Regen, Rekuperation ist, was Sie meinen.
Genau. Apropos Rekuperation, das passt nämlich gerade hier ja gut rein. Bei den MG ZS konntest du ja auch mit solch einer Wippe die Rekuperation einstellen. Mit dem Unterschied, dass wenn du auf die Bremse getreten hast und du warst in Rekuperationsstufe 1, er nicht durch die Bremsung die Rekuperation selbst verstärkt hat. Ja, das heißt, er ist immer in 1 geblieben und hat dann gebremst. Bei dem Marvel ist es tatsächlich so, dass er bis zu 25% seines Power-Outputs offensichtlich rekuperieren kann und er dann in Prozent anzeigen diese Rekuperation anzeigt. So, und wenn du jetzt auf Stufe 1 hast, dann rekuperiert er maximal mit 5% und trittst du dann auf die Bremse, dann geht die Prozentzahl bis zu 25% nach oben, je nachdem, wie stark du auf die Bremse drückst. Ja, und bei Stufe 2 sind es dann halt 15%. Und bei Stufe 3 dann 20-25%.
Mir ist es zu wenig, Rico.
Ja.
Dir auch?
Mir auch.
Okay. Weil ich finde das.
Könnte stärker sein.
Ja, ist ein bisschen dünn eigentlich. Also, da gibt es ja auch verschiedene Vorlieben. Irgendwie gibt es ja Leute, die fahren gerne mit nicht so viel Rico und rekuperieren dann übers Bremspedal, was du ja hier auch kannst. Denn wenn du Stufe 1 einstellst, heißt das ja nicht, dass er nur diese 5 oder 10% rekuperiert und dann bremst, sondern du hast es gerade gesagt, wenn du bremst, nimmt er halt die Rekoleistung, die geht irgendwie mit. Dann ist es vom Gefühl her wurscht, aber ich denke, dass technisch eigentlich mehr möglich sein müsste, bei einem 70 Kilowattstunden Akku, dass du mehr als diese 25% der Leistung rekuperieren könntest. Und mhm, wenn es nur irgendwie Peaks sind, wo du nochmal mehr rausholen könntest, ne? Mhm.
Das ja, ist ein bisschen also schade. Das fehlte mir tatsächlich auch. Gut, letzten Endes, der Wagen, der kriecht ja auch. Er hat zwar in den Einstellungen so eine Downhill-Bremse oder so eine Hill-Bremse, wenn du jetzt an einer Steigung stehst zum Losfahren, dass der nicht gleich losrollt, aber per se bleibt der Wagen nicht stehen und kriecht. Ne, du musst sowieso zum Schluss dann die Bremse treten, damit er wirklich stehen bleibt. Es sei denn, du benutzt den Autopiloten, also diesen Abstandsregeltempomaten, dann bleibt er natürlich auch stehen. Hm. Und fährt nach Druck auf dem Pedal auch von selbst wieder los.
Was auch kriegt, ist das Display an sich, also die Software, die du damit bedienst.
Ja.
Das ist schon sehr laggy, ein bisschen schade, aber das ist eigentlich, ich fand es jetzt nicht schlecht designt oder unansehnlich oder so, das war schon fein für meinen Geschmack. Ich bin aber auch, glaube ich, schmerzfreier als viele, die hier so zuhören. Und was ich aber nicht geil finde, ist, wenn ich auf was drauf tappe und das Gefühl habe, ich muss jetzt nochmal tappen, weil es nicht geklappt hat und dann passiert, was ich machen wollte, weißt du? Mhm. Das ist mir zu viel Lag, das macht dann keinen Spaß und du kannst dich nicht darauf verlassen, dass du beim Fahren mal eben was hierhin swipest, dorthin swipest oder irgendwas regulierst über dieses Display, wenn du immer darauf warten musst, dass das passiert, was du gerade getriggert hast. Und du neigst ja dann immer dazu, man vergleicht es immer mit seinem Smartphone oder seinem Tablet oder so, was man gewöhnt ist, was normalerweise zügig funktioniert. Ne? Das Display bewegt sich unter deinem, also das Bild bewegt sich unter deinem Daumen quasi ohne wahrnehmbaren Lag, ist in dem Auto weit weg davon. Mhm. Ne? Das ist halt wirklich, wirklich zäh.
Zäh ist auch unter anderem so Komfortfunktion, wenn du einen Blinker anmachst zum Beispiel. Ne? Dann, wenn du beim Abbiegen bist oder kurz vorm Abbiegen, also wenn du dich nicht bewegst oder langsam bewegst und du machst den Blinker an, dann schalten sich auf dem Display die Kamerasysteme auch an.
Irgendwann,
also mitunter bist du teilweise sogar schon losgefahren. Aber der Bildschirm selbst ist so groß, dass die sich das leisten können, einfach drei Ansichten zu zeigen. Ne? Einmal oben quasi eine Großansicht, im Abbiegefall letztendlich, was neben dir passiert, also so eine Art tote Winkelassistenz in Kameraform oder in Bildform. Dann hat man unten rechts die Draufsicht des Fahrzeugs und unten links das Fahrzeug so als Skizze, wo man dann die einzelnen Kamerapositionen dann nochmal auswählen kann. Ja, also es gibt die Möglichkeit, die Frontkamera auszuwählen, dann vorne links und vorne rechts die Kamera, die dann sozusagen aufs Rad zeigt und das Auto dann auch in so einer, wie nennt man das, Third-Person-View sozusagen darstellt. Dann kann man die Seiten direkt anschauen, also was neben dem Auto passiert, dann auch nochmal nach hinten links und nach hinten rechts und nach hinten. Also Kameras sind oder Kamerablickwinkel sind genügend vorhanden. Abgesehen davon, dass die ein bisschen laggy sind und dass die Auflösung der Kamera auch wirklich nicht gut ist, nicht up to date und an den Seiten auch extrem verzerrt.
Ja. Ja. Aber das hat man ja häufig, dass dann die Autos neben dir aussehen wie Hochhäuser.
Genau.
Da sehe ich mal drüber hinweg.
Aber wenn du jetzt zum Beispiel die Draufsicht dir anschaust, im Vorwärts- und im Rückwärtsmodus wird dir dann auch die zu erwartende Spur angezeigt und das funktioniert wirklich gut. Da, wenn man jetzt nicht den Überblick hat, ja, wie weit da vorne links passt jetzt das Auto noch an der Wand vorbei oder sowas, das kann man in dieser Draufsicht wirklich gut sehen.
Ja.
Ja, also so unübersichtlich der Wagen an vielen Stellen ist, über das Kamerasystem kann man wirklich eine ganze Menge wegmachen.
Auf jeden Fall, wenn man die Geduld hat und wartet, bis die Kamera das Bild anzeigt, das man gerne sehen möchte. Ich habe es zum Beispiel dreimal gehabt, dass ich beim Rückwärtsfahren keine Kamera hatte, weil sie einfach nicht angegangen ist.
Du bist zu langsam gewesen.
Nee.
Du bist zu schnell gewesen.
Weiß nicht, ich habe es vielleicht einfach zu oft gemacht. Ich habe Fotos gemacht und das Auto immer vor und zurück und andersrum und so weiter und so fort gesetzt. Und irgendwann hat die Rückfahrkamera sich gedacht, okay, wenn er das dauernd macht, dann haben wir jetzt keinen Bock mehr, jedes Mal anzugehen. Und er hat dann einfach nicht mehr, hat sich einfach nicht angeschaltet. Das war dann auch danach wieder okay, alles ganz normal. Aber nachdem ich zwei, dreimal ein bisschen vor, ein bisschen zurück und so gemacht habe, ging sie halt einfach nicht mehr an.
Diese Assistenz hier, was jetzt durch die Kameras noch unterstützt wird, hat man auf den Türen selber, in den Türgriffen auch nochmal drin. Da gibt es so einen Blindspot-Warner.
Der ist super.
Der ist klasse. Also erstmal klar, in dem Spiegel selber auch, wenn jemand neben dir fährt, dann leuchtet da eine LED auf. Aber wenn du zum Beispiel aussteigen möchtest, dann hast du eine kleine Lampe auf dem Türgriff. Also da, wo man die Tür direkt aufmacht, da ist so, das sieht so aus wie ein Auto mit so einem Wi-Fi-Symbol, nur halt nach hinten. Ja. Und sollte sich dann irgendjemand in den Bereich der Sensoren bewegen, dann leuchtet diese Lampe auf, wenn man die Tür aufmacht, damit man dann auch sieht, oh, da könnte jetzt jemand kommen und mir vielleicht in die Tür reinhauen.
Das ist auf jeden Fall cool. Ich kann mir mehrere Anwendungsfälle vorstellen, wenn du als Fahrer oder Fahrerin aussteigst, am Straßenrand geparkt hast und von hinten Autos kommen. Klar musst du immer gucken, aber es ist nochmal einfacher, wenn du gewarnt wirst, dein Spiegel leuchtet, dein Türlämpchen leuchtet und du siehst natürlich auch Dinge, aber du siehst vielleicht nicht alles. Oder, keine Ahnung, du lässt Kinder aussteigen und am rechten Straßenrand vor dem Gehweg ist noch ein Radweg, da kommt mal eben schnell ein Fahrrad, das du nicht siehst oder die Kinder achten nicht drauf. Schon oft genug gesehen, viele Unfälle passieren so. Mhm. Das ist halt für die RadfahrerInnen dann auch nicht einfach. Also für uns ist es ein gängiges Szenario in der Schule zum Beispiel. Viele Fahrradfahrer, viele Autos und Leute, die aus Autos aussteigen und mal eben schnell raus wollen, aber dann ist das Fahrrad dann doch schon da. Das ist halt nicht cool und das ist da auf jeden Fall eine große Hilfe. Fand ich cool gelöst, dass das irgendwie zusätzlich ist, obwohl du es ja im Spiegel auch angezeigt kriegst durch den Leuchten. Das trotzdem zu machen, das finde ich einen guten Move. Ich war aber erst kurz verwirrt, weil ich nicht wusste, was es ist und habe gedacht, das ist ein Knopf, aber ich konnte ihn nicht drücken. Sieht aus wie ein Knopf.
Sieht strange, aus wie ein Knopf, ja. Das Symbol, drückst du drauf, es passiert nichts.
Ja, Symbol ist auch unerklärlich für mich, aber die Idee ist gut und das hilft auf jeden Fall, glaube ich, vielen in vielen verschiedenen Situationen.
Genau, jetzt kam hier aus dem Slack nochmal die Frage nach den USB-Steckplätzen. Dieses Display, das steht ja so schräg als Mittelkonsole quasi nach vorne. Ne? Mhm. Und man hat darunter einen freien Bereich geschaffen, wo eine 12-Volt, ja, eine 12-Volt-Steckdose sich verbirgt und zwei USB-C, zwei USB-A ist das, ne?
Ja.
Steckplätze.
Und hinten, Platz für vier Handys oder so.
Ja, oder zwei große.
Du oder zwei sehr große
daneben.
Ja, da ist sehr, sehr viel Raum drunter.
Dann hat man nochmal zwei USB-A-Steckplätze hinten in der Mittelkonsole unter der Belüftung. Das heißt, da wo man sonst einen Aschenbecher oder sowas vermutet, ne, das, da drückt
für
man so
die
drauf,
hinteren Plätze.
Für die hinteren Plätze. Ja. Dann fährt halt so ein kleines Teil heraus, wo nochmal zwei USB-Steckplätze drinstecken. So, was ich auch sehr stylisch finde, ist die Mittelarmlehne hinten. Mhm. Wenn man die runterklappt, hat man auch erstmal diese Holzoptik, ja, Verkleidung mit drauf.
Mit so Matt-Alu-Knöpfen,
genau.
Verschiedenen.
Und wenn du da drauf drückst, dann gehen vorne zwei Cupholder auf und hinten kann man diese Armlehne nochmal aufklappen und hat dann auch so, diesmal nicht in diesem Karamellgelb.
Interessanterweise, ne?
Genau, sondern in schwarz beflockter Innenraum sozusagen.
Das ist nicht so tief, aber da kann man auch, keine Ahnung, ein Päckchen Kaugummi oder ein Handy oder zwei kann man da auch reinlegen.
Mhm.
Da gibt es aber keinen Ladeanschluss in der Mittelarmlehne, ne? Du hast
da
den zwar auf der Rückseite der, also du kannst, auch wenn du hinten sitzt, per USB Sachen aufladen, aber nicht in der Armlehne, wo du dein Handy wahrscheinlich reinlegen würdest, ne? Du brauchst ein langes Kabel, was vom USB bis in die Mittelkonsole reichen würde, wenn du dein Handy reinlegen möchtest.
Mhm.
Aber ansonsten, dass du die komplett zuklappen kannst und dann eine schöne Armablage hast und dann diese Klappmöglichkeiten hast, auch mit den Cupholdern, ist einfach, das ist also auch sehr hochwertig und stabil, mhm, alles. Ne? Mhm. Da kann man nicht meckern. So bei den paar Kleinigkeiten haben sie sich schon sehr Gedanken gemacht anscheinend.
Und man sitzt hinten auch wirklich sehr bequem.
Ja.
Also die Sitze, zumindest die außen sind wirklich sehr bequem. Also auch Fahrer, Beifahrersitz, ich finde die für mich jetzt super geformt. Ich habe in allen Sitzen eigentlich wirklich toll gesessen.
Auf jeden Fall, da kann man nicht mehr können. Ich habe auch kurz hinten gesessen und hatte sofort so einen Moment von, oh, das ist aber bequem hier. Hat mir gut gefallen. Fand ich nice.
Ja, was gibt's noch Schönes? Die Türen vorne haben auch so eine ambiente Beleuchtung, die kann man dann in, was hast du aufgeschrieben, 64 Farben?
64 verschiedene Farben. Geschrieben, ja. Das hatte auch so einen schönen Namen, irgendwas mit Aurora, glaube ich.
Aurora?
Warte, wo habe ich das denn stehen?
Eindrücke innen, würde ich sagen.
Ja, 64-farbige Aurora-Innenraumbeleuchtung.
Mhm.
Die kann statisch sein, die kann atmen oder sie bewegt sich zur Musik. Du kannst wählen, für die, ihr wisst, wen ich anspreche, du kannst das alte Clean Electric Blau haben oder das neue Clean Electric Orange. Orange.
Wobei
oder noch weitere andere Farben.
Wobei natürlich das Orange sich gut in die Sitzfarbe dann integriert. Ne?
Das sah schon nice aus, nicht wahr? Orange immer gut.
Ja, was auch noch interessant ist, dass der Wagen dich immer begrüßt hat. Also man kann eine dynamische Begrüßung dort auch einstellen lassen. Das ist dann sehr witzig, wenn dann sagt, hallo, ich wünsche einen schönen Tag, ne, mit einer ganz netten weiblichen Stimme. Und irgendwann, es ist in Bachenhausen gerade 1,39 Grad Celsius.
Ja.
Was meint der damit?
13,9.
13,9.
Muss man aber drüber nachdenken.
Ja. Also da auch nicht ganz so akkurat gesprochen.
Bei mir hat er noch Probleme mit der Uhrzeit gehabt.
Ah.
Oder die Uhrzeit war richtig, aber das Datum, das war immer der 1. Januar.
Oh.
Das war verwirrend. Witzig war, wo du hier angekommen bist und ich dann das Auto angeschaut habe und ich dann gefahren bin und du gedacht hast, okay, jetzt warte mal, bis er gleich das Quatschen anfängt. Das macht er aber nur nach einer bestimmten Zeit offensichtlich, ne?
Ja, du musst das Auto wohl einmal komplett abschließen, also
ja,
aussteigen, abschließen. Genau. Ja, abschließen, anschließen, aufschließen ist natürlich auch eine interessante Sache. Erinnert mich so ein bisschen an diese Nachrüstfunktion vom Model 3. Ne, da gibt es ja so einen schönen, ja, so ein Kit, da kann man sich ja seine Türgriffe präsentieren lassen. Die klappen dann so aus. Ne, hat das nicht der Honda eh auch? der Honda E hat es auch, ne? Wenn der
die so die Türgriffe, die hinten so rausspringen.
Die so rausspringen, genau. Ja. So, also der Wagen ist ja mit Keyless Entry ausgestattet. Also hier die Performance-Variante hat einen Heckklappensensor, also wo du mit dem Fuß unter das Auto wischst und dann die Heckklappe aufgeht. Gleichzeitig kann man auch im System einstellen lassen, dass wenn du dich dem Wagen näherst, sprich der Wagen den Schlüssel erkennt, die Türgriffe rausfahren.
Und zwar flott.
Flott und laut.
Mhm.
Die sind richtig laut.
Das also sehr aggressive E-Motörchen, die dann dahinter stecken.
Und man hat an den vorderen Türen auch so einen Knopf auf den Griffen sozusagen, wo man das auch manuell nochmal direkt hervorrufen kann. Also entweder man schließt ihn damit ab, dann fahren die Griffe rein oder man drückt drauf und dann schließt er auf und fahren die Griffe raus.
Mhm.
Im Display kann man dann auch noch einstellen lassen, ob nur die Fahrertür entsprechend diesen Griff rausfahren lassen soll oder nicht oder eben alle. Was ich persönlich ein bisschen creepy fand, ist, wenn man das so sieht und wenn man zum Auto kommt, ist das alles schick und schön. Wenn die Griffe rausgefahren sind, man betätigt die, dann merkt man richtig, wie lose diese Griffe sind. Also die wackeln nach oben und unten. Das fühlt sich nicht hochwertig an.
Hm.
Also gut, man legt ja für diesen Wagen auch gute 51.000 Euro hin.
In der Top-Ausstattung zumindest.
In der Top-Ausstattung. Da erwartet man schon, ich nenne es mal feste Türgriffe.
Ja, es ist nicht vertrauenerweckend.
Ja.
Denn die Türen sind auch nicht klein oder leicht, sondern die haben es in sich. Und was sie in sich haben, ist viel Dämmmaterial und Doppelglas, was mich jetzt wieder zu so einem Innenraumeindruck bringt. Aber er ist super leise.
Der Wagen ist wirklich sehr leise, ja. Gut, wenn man jetzt 160, 170 fährt, kommen natürlich Windgeräusche dazu. Aber Model 3 ist deutlich lauter an der Stelle.
Das ist schon sehr gediegen so. Wenn man die Farbe ausblendet in... Man kann ja auch grau oder schwarz haben, ne? Ist ja nicht so, dass man das müsste. Das war jetzt bei unserem Testwagen halt so zufällig. Genau.
So, dann eine Malik-Frage. Hat der CarPlay? Hat er. Hat er Kabel? Hat er auch. Also geht leider nicht wireless. Also ich konnte jetzt Android Auto ausprobieren. Mein Sohn, der hat ein iPhone, der hat das jetzt mit CarPlay ausprobiert. Der konnte mir jetzt leider noch nicht sagen, ob das flüssig läuft oder ob es da Probleme gab. Wenn man diese Assistenten benutzt, dann wird der Bildschirm dreigeteilt. Das heißt, es ist nicht per se der komplette Bildschirm dann die Navigation, sondern oben befindet sich dann quasi die Android Auto Applikation.
Mhm.
Dann darunter das Auto an sich. Also es gibt eine Seitenansicht von dem Auto, wo man dann auf die Funktionen vom Auto, wenn es jetzt um Einstellungen geht, zugreifen kann. Und dann ganz unten in dem Bereich, wo man dann Sitzheizung, Klimatisierung, Lautstärke und sowas dann noch mit einstellen kann. Ja.
Wie fandest du jetzt so im Prinzip die Menüführung und die Aufteilung und den Aufbau von dem ganzen System softwareseitig? Also hattest du das Gefühl, du findest, was du brauchst, ohne großen Aufwand?
Nein, das Gefühl hatte ich nicht. Ich habe tatsächlich, um mal durch alle Menüs durchzugehen, fast 2 Stunden im Auto gesessen. Um auch wirklich
bist du zwischendurch eingeschlafen?
Nee.
Weil es so laggy war?
Nee, ich habe wirklich, um alle Funktionen, auch was man so überhaupt einstellen kann, mal durchzuspielen, da braucht man wirklich Zeit. Ne? Und dann auch, es gibt so viele Kleinigkeiten, die man noch einstellen kann, die dann einfach Zeit beanspruchen. Ne? Im Tacho-Display ist es ja ähnlich. Man hat zwei Außenbereiche, also ein linkes und einen rechten Bereich, und man hat einen Zentralbereich. In dem Zentralbereich wird hauptsächlich die Karte angezeigt. Ne? Also wenn du jetzt eine Navigation laufen hast, dann kriegst du dort natürlich auch die Karte mit eingeblendet. Du musst also nicht nach rechts auf den Bildschirm schauen, der für mich dafür auch viel zu weit weg und viel zu tief wäre. Also ich würde zu sehr den Blick von der Straße wenden, um jetzt einer Navigation zu folgen. Auf der anderen Seite hat man dort aber auch diverse Einstellungsmöglichkeiten. Ne? Also rechts sieht man zum Beispiel, ob man das Radio angezeigt bekommen hat oder Rekuperationsstufen und die Reichweite kriegt man angezeigt und auch die Rekuperationsleistung in Prozent. So, und auf der linken Seite kann man sich sowas wie Bordcomputerdaten, Fahrassistenten, also die, da gibt es auch noch eine Visualisierung, wie die Fahrzeuge erkannt werden, auf welcher Spur die sich bewegen und wie die sich vor dir bewegen, in welchem Abstand, ob das System da sich jetzt an einem Fahrzeug rangeklemmt hat oder an die Linienführung der Straße. Wenn man diese Anzeige hat, dann ist allerdings auch die Tacho-Anzeige, sprich für die Geschwindigkeit, sehr klein, also vielleicht gerade mal 2 Zentimeter groß, wenn überhaupt, und dann so links unten versteckt, dass man erstmal wirklich suchen muss, wie schnell fahre ich jetzt eigentlich. Mhm. Na, und dann, ja, man kann da so durch so rollende Menüs durchfahren und irgendwann kriegt man auch so einen, ich sag mal, wie so eine Art Lavalampe, so einen Kreis angezeigt, innerhalb dessen sich dann die Geschwindigkeit widerspiegelt. Das ist dann deutlich größer. Die Anzeige ist bestimmt so 5-6 Zentimeter groß. Da kann man auf jeden Fall sehen, wie schnell man fährt.
Ja, ist alles ein bisschen komisch aufgebaut. Ich finde auch die ganze Menüstruktur gewöhnungsbedürftig. Weißt du, für die, die das gebaut haben, ist das wahrscheinlich alles total schlüssig. Aber das zu finden, was man sucht, war manchmal gar nicht so einfach. Und natürlich geht man ja irgendwie alles mal so durch und schaut ein bisschen. In der Regel findet man dann schon alles, was du gerade auch schon hast anklingen lassen. Man findet ganz viele Sachen, die man eigentlich gar nicht gedacht hätte, dass man sie finden würde. Mhm. Ich habe zum Beispiel diesen, es gab in dem Bordcomputer, die gab es ja irgendwie, konntest du irgendwas mit BS, habe ich vergessen, anpassen. Und ich habe dann gelernt, du kannst dem Auto sagen, bei welcher Geschwindigkeit über der erlaubten Geschwindigkeit er selbstständig wieder langsamer wird. Mhm. Ja, du hast das gesagt, ey, wenn man 120 fährt, dann nimmt er die Leistung weg, wo 100 ist. Mhm. Was fein ist, und das kannst du tatsächlich auch einstellen, ne? 110, 120 oder noch mehr oder gar nicht oder so, kannst du selber einstellen. Und in den Autos, die ich bisher gefahren bin, ist es immer so, kriegst halt einen Warnton oder einen Hinweis, mhm, oder einen Hinweis und einen Warnton. Mhm. Hier ist es so, wenn der über dieses Limit dann kommt, dann reduziert er selber die Geschwindigkeit. Da kannst du dann machen, was du willst, der wird dann einfach langsamer, ja. Und was ich leider nicht ausprobiert habe, was aber vielleicht auch da noch interessant wäre, er erkennt nicht nur die Verkehrszeichen, sondern er passt den Tempomaten auch an von selbst.
Ne? Genau, also es gibt zwei intelligente Fahrmodi sozusagen. Einmal mit Autopilot oder mit diesem Abstandsregeltempomat und einmal ohne. Mhm. Das heißt, du kannst sogar, wenn du jetzt diese Geschwindigkeiten oder diese Übergeschwindigkeiten feststellst und den Autopilot nicht anhast, dann reduziert er die Geschwindigkeit über die Menüeinstellung letztendlich. Ne? Das kann man vorher anwählen. Dazu muss der, also dieser Fahrassistent quasi abgeschalten sein. Ansonsten, du hast halt wie beim Model S auch links unten noch so einen weiteren Lenkstock, wo man dann einerseits den die Geschwindigkeit festsetzt mit dem Set-Knopf sozusagen, und dann kannst du dann mit dem Hebel nach oben und nach unten die Geschwindigkeit einstellen. In 5er-Schritten geht die dann nach oben oder nach unten, es sei denn, du hältst den Hebel fest, dann geht er in 1er-Schritten hoch und runter und beschleunigt dann entsprechend auch oder verzögert auch. Und aktiviert wird der Hebel, wird der Assistent, wenn du ihn zu dir ziehst, wenn du den Hebel zu dir ziehst. Wenn du den Hebel wegdrückst, dann schaltest du den Assistenten wieder ab. Ja, das ist ein bisschen gewöhnungsbedürftig, da muss man sich ein bisschen reinhangeln.
Also ich habe mich sehr schnell dran gewöhnt, weil es so ähnlich ist wie in meinem Auto. Mhm. Da war das nicht so schwer. Mir fiel nur schwer rauszufinden, wie ich die Geschwindigkeit, die ich jetzt gerne halten möchte, festlege. Mhm. Und dann musst du halt auf den Hebel drücken. Mhm. Weißt du, wie so beim
Seitenknopf.
Beim Scheibenwischen, wenn du Wischwasser willst oder so, ne? So ein Knopf drauf. Das habe ich erst nicht geschnallt, habe erst alle Richtungen ausprobiert und dann versucht rauszufinden, was ist jetzt eigentlich passiert und was nicht, bis ich dann mal drauf gedrückt habe und dachte, ach, wenn man es weiß, ist es einfach.
Und du kannst den Hebel ja auch drehen, ne? Nach vorne drehen heißt
für Abstand, ne?
Den Abstand, genau, den Abstand reduzieren und nach hinten dann verlängern. Es gibt 3 Stufen, 1, 2, 3.
Ja, das funktioniert ziemlich gut.
Funktioniert ziemlich gut. Der Spurhalteassistent an sich hält relativ gut auf der Spur und reagiert relativ spät, ähnlich wie beim ZS, aber nicht so hart. Ne, aber trotzdem, wenn du, ich sag mal, du bounst einmal links an die Fahrbahnmarkierung, einmal rechts an die Fahrbahnmarkierung, und wenn du dann wieder nach links, dann fährt er drüber. Mhm. Ja, also das ist auch nicht so, da muss man schon sehr wachsam sein. Und das Ding
was man ja beobachten. Was man ja eh sollte, wissen viele nicht. Beim Autofahren bitte immer wachsam sein.
Was wirklich super funktioniert, ist der Abstandsregeltempomat. Also wenn du jetzt hinter Fahrzeugen hinterherfährst, der beschleunigt recht gut, außer aus dem Stand. Das ist mir zu langsam. Also da kann man mit dem Gaspedaldruck auf jeden Fall gut nachhelfen, aber er ist dann auch sofort wieder aktiv, wenn man das Gaspedal loslässt. Genau, und bremst auch hervorragend ab. Man kann auch, wenn man die Anzeige entsprechend eingestellt hat, auch super sehen, wie die Rekuperationsleistung dazwischen, ich sag mal 1% und 25% eingesetzt wird, um den Wagen abzubremsen.
Hm. Wie fandest du die Slim Air Lüftungsdüsen?
Hab ich gar nicht so weit.
Mich haben die voll aufgeregt, weil ich gerne den Luftstrom verstellt hätte und nicht wusste, ach so, wie. Das hat mich halt teilweise sehr kalt direkt ins Gesicht angepustet, was mir nicht so gefallen hat. Mhm. Und da ging es dann schon los, dass ich nicht genau wusste, wie komme ich jetzt da hin. Du kannst die nicht manuell mechanisch verstellen, sondern die sind halt fix, ganz schmale Lüftungs-, also ganz normale, wie so Lüftungsgitter, wie du sie kennst, aber du kannst sie nicht einstellen. Mhm. Nicht links, rechts, nicht rauf, runter, gar nicht. Und das geht dann nur über Software und den Weg dahin musst du auch wieder erstmal finden. Mhm. Also wenn du weißt, wie es geht, klar, das geht dann irgendwie im Fleisch und Blut über die Zeit. Das ist schon so ein Phänomen, das man immer hat, wenn man zum ersten Mal ein neues Auto fährt, ein anderes Auto, ein ungewohntes.
Am Anfang suchst du erstmal.
Aber trotzdem, wenn man wirklich lange sucht und beim Fahren unmöglich, es mir beim Fahren unmöglich ist, eine einfache Funktion zu finden, sowas wie es pustet zu sehr oder es pustet zu sehr ins Gesicht und so, wie kann ich das jetzt verändern, dann stört es mich halt. Mhm. Deswegen sage ich das, weil man normalerweise hingreift und dann dreht man das Ding weg und dann passt es schon oder so. Das fand ich ein bisschen strange, fand es aber witzig, dass sie mit Slim Air Lüftungsdüsen auf jeden Fall einen Marketingbegriff dafür haben, für nicht verstellbare Lüftungsdüsen.
Gut, du hast in der Mitte vom Display ja unten dieses große Schneeflockensymbol, damit kommst du quasi in die Klimaeinstellungen herein und kannst dann dort dahin tappen, wo du es letztendlich hinbrauchst. Ne? Also du kriegst dein Interieur angezeigt als Grafik und dann kann man dort die einzelnen Lüftungsdüsen antippen und somit die Luftströme verstellen.
Ja.
Also versucht man so ein bisschen Tesla nachzumachen, haben sie aber nicht so geil hinbekommen.
Nicht so richtig. Vielleicht eine Außengeschichte, die mir noch aufgefallen ist, die Ladeklappe.
Mhm. Hinten rechts.
Hast du auch das Gefühl, dass die einfach sehr, sehr groß geraten ist?
Ja, und die hat nicht mal ein Ablaufloch.
Mhm.
Das heißt, ich hatte den Wagen ja den einen Tag hier über Nacht geladen und da hat es dann geregnet und dann stand unten, gut, es ist nicht in die Steckdosen reingelaufen, aber du hast halt, wenn das Auto auch nicht exakt gerade steht, unten so einen Bereich, wo das Wasser sich drin sammeln kann und das war richtig viel. Das läuft dort nicht ab.
Mhm. Ja, das ist halt, ich meine, bei Regen ist es schon doof, aber erfahrungsgemäß ist es halt bei Schnee, wenn das Auto draußen steht, du lädst, das Auto steht die ganze Nacht draußen, es schneit und dann hast du 5 Grad minus, alles gefriert, dann ist es nicht mehr witzig.
Nee.
Ne? Das ist nicht so klug.
Dann kriegst du auch diese Klappe da nicht mehr zu, zumindest nicht ohne, dass sie dann nachher schräg auf dem Eis hängt, ne?
Ja.
Weil das Wasser dann da drunten gefroren ist.
Aber im Gegensatz zu anderen Ladeports von Autos kriegst du sie vielleicht zumindest auf.
Mhm.
Also ich denke, sie schützt gut, was unter ihr ist, aber wenn sie offen ist, dann das könnte auf jeden Fall klüger gelöst werden. Bei mir ist es, bei meinem Auto ist das Problem halt andersrum. Das alte Model S hat ja dieses kleine Kläppchen, das mit so einem Magneten auf und zu geht. Und wenn es nass ist und dann friert, viel Spaß beim Aufmachen. Ne?
Kommst nicht rein, geht gar nicht.
Das macht ja kein, das ist so ein kleines Federchen, das halt einfach, passiert einfach oft gar nichts. Also das nicht so cool. Aber gut, irgendwas ist halt immer nicht so cool. Aber
das Licht ist cool.
Das Licht ist cool, aber um bei der Ladeklappe zu bleiben, du kannst halt auch ein Kabel anstecken und nicht nur Strom laden, sondern du kannst auch Strom abgeben und zwar bis zu 2400 Watt. Du kannst also deine 2 E-Scooter, die du immer dabei hast, nee, hast du nicht, weil die ja nicht in den Kofferraum passen, aber theoretisch könntest du immer 2 E-Scooter laden, wenn du welche dabei hast oder irgendwas anderes, was halt dann tatsächlich mit 2,4 Kilowatt geladen werden möchte oder darf, kannst du mit Strom versorgen, unterwegs, wo immer du bist.
Witzigerweise heißt es im Display hier auch Ladestecker. Ne? Und nicht Ladepistole, wie im MGZS.
Hä, hieß es nicht?
Da hieß es Ladepistole.
Ja, das weiß ich, aber hieß es bei dem jetzt hier anders?
Hieß es da nicht, nee.
Ist ja frech. Ja.
Also so einige Menübeschreibungen oder sowas, die wirkten ein bisschen ausgereifter als beim
ZS. Ja, ich glaube, die haben, glaube ich, viel angepasst über die Zeit. Was aber auch gut ist. Also beim MGZS waren viele Sachen sehr krude übersetzt und die Sätze und Wörter haben auch in die Box nicht gepasst, in die sie gehören und solche Sachen, das ist uns ja da aufgefallen, als wir den gefahren sind. Das war nicht so cool. Das macht natürlich auch keinen guten Eindruck. Ne? Wenn du jetzt deine karamellfarbene Nobel-Lederkarosse hast, dann möchtest du schon, dass die Wörter in die Box passen, in die sie gehören und so. Also das war aber das Thema mit Software und Display und Kram. Aber du wolltest noch über Licht reden, ne?
Genau. Das Licht ist ziemlich cool, finde ich. Also gerade für Leute, die so auf komplett durchgehende Lichtbänder stehen. Es gibt beim Einschalten des Fahrzeugs eine Animation der jeweiligen Lampen, ne, also vorne wie hinten. Als erstes gehen natürlich die Blinker an und dann fängt von der Mitte her der rote Rückleuchtenstreifen von innen nach außen zu laufen und macht dann quasi die Lampen an, also die normalen Rückleuchten und vorne auch. Ne, also er hat vorne auch eine komplett durchgehende LED-Leuchte, die dann in den Tagfahrlicht dann endet sozusagen, ne? Weil die eigentlichen Scheinwerfer sind ja weiter unten in diesen Aussparungen, wo so normalerweise so Lufteinlässe bei Verbrennern sich befinden, sind die dort untergebracht. Das Licht an sich ist toll, schönes LED-Licht, kein Matrix-LED-Licht, auch nichts, was irgendwie in die Kurven reinleuchtet. Aber es ist ein schönes LED-Licht mit einer scharfen Kante nach oben hin. Problem ist halt, gibst du zu viel Gas oder so, dann wird aus deinem normalen Licht natürlich schnell ein Fernlicht.
Dann weiß dein Vordermann oder die Vorderfrau, dass du jetzt einen überholen willst.
So
gut.
Oder so, ja. Und was ich auch witzig finde, ist, dass diese Lichtkegel sozusagen oder die Reflexion, die auf der Straße erscheinen, auch bei den ganzen Kameraeinstellungen angezeigt werden. Also da sieht man zum Beispiel, der hat so Zusatzscheinwerfer, die vorne direkt vor das Auto leuchten, dass die eigentlich so eine Null, so einen angedeuteten Ring auf die Straße malen. Mhm. Das siehst du, wenn du im Auto sitzt, gar nicht. Das siehst du nur in den Kameraperspektiven oder wenn du von außen das Licht siehst. Mhm. Und aussehen tut's wirklich toll.
Ja.
Also optisch hat es was.
Ist stylisch und kann man genießen für all jene, die irgendwie so LED-Animationen gut finden. Für mich nutze ich das immer zu schnell ab. Ich guck das dreimal und denke so, oh, stylisch und dann passt so. Aber da gibt es ja auch noch ganz andere Geschmäcker, was ja auch okay ist. Vielleicht noch zwei Kleinigkeiten, weil die Frage aus dem Slack gerade noch kam. Sitzheizung, Sitzbelüftung. Es gibt Sitzheizung und Sitzbelüftung vorne, aber nicht hinten. Mhm. Und, oh, wonach wir lange gesucht haben, also ich zumindest, ich weiß nicht, ob du dabei warst, als wir danach gesucht haben, die Lenkradheizung haben wir nicht gefunden, weil es keine gibt.
Da war ich bei.
Da warst du dabei?
Ja.
Ja, das wusste ich jetzt gerade nicht mehr.
Aber was witzig ist, dass man hier die Sitzheizung tatsächlich auch sofort findet. Ne? Im GZS musste man erst ins Klimamenü reinspringen,
ja,
damit man an die Sitzheizung rankommt.
Was es auch gibt, ist eine App, die sogenannte iSmart App. Wichtig, dass man Smart in Großbuchstaben schreibt. Weiß nicht warum. Vielleicht steht es für irgendetwas. Vielleicht auch nicht. Wahrscheinlich eher nicht. damit kann man so die üblichen Sachen machen, so den Fahrzeugstatus abrufen, wie voll ist der Akku und solche Sachen. Du kannst das Fahrzeug orten, auf einer Karte anzeigen lassen, du kannst es vorkonditionieren, du kannst eine Route planen und die dann ans Auto schicken und du kriegst Over-the-Air Software-Updates. Das ist doch nice.
Nice.
Das ist auf jeden Fall cool. Da hat er auch der Nextmove Stefan in seinem Video über den Marvel Air schon drüber gesprochen. Der hatte ja ein Vorserienmodell zum Test schon gehabt und viele gerade Software-relevante oder Software-related, also Software-Problemchen irgendwie festgestellt und dargestellt und an MG weitergeleitet und die sind in weiten Teilen auch alle dann über Software-Updates gelöst worden, was natürlich schön ist, weil einerseits die Fehler nicht mehr da sind und andererseits du nicht dafür in die Werkstatt musst. Das wissen Menschen heutzutage, glaube ich, sehr zu schätzen. Mhm. Wenn man nicht für jeden Pfusch irgendwo hinfahren, warten, Geld bezahlen und so weiter muss. Und das irgendwie planen muss, weil wir haben ja auch alle was anderes zu tun, als mit dem Auto in die Werkstatt zu fahren.
Apropos Geld bezahlen, haben wir eigentlich schon gesagt, wie teuer der Wagen ist?
Ja, wir haben das kurz angerissen, aber du kannst das ja nochmal ausführen. Auch so was die Varianten, es gibt ja nicht so viele Varianten und nur eine kurze Aufpreisliste, da können wir ja noch drüber sprechen und das dann abrunden, oder?
Ja, es gibt eigentlich nur den, ich sag mal, normalen Wagen mit zwei Ausstattungslinien, ne? Also einmal den Komfort und einmal den Luxury. Und dann gibt es noch den Performance. Die Luxury-Version beginnt ab 43.420 Euro, der Performance ab 48.015 Euro und der Maximalpreis, also wenn man jetzt den Performance nimmt und wirklich komplett auskonfiguriert, liegt man bei 51.015 Euro. Da geht dann jeweils noch der staatliche Bonus weg. Was ich persönlich für, ich sag mal, die Leistung und die Features, die das Auto bekommt, eigentlich auch gar nicht als für zu teuer empfinde. Hm. Wie siehst du das?
Ja, sicher auch so. Also das Auto bietet viel. Es ist super bequem, es ist extrem leise. Wenn du die richtige Innenraumfarbe wählst, ist es auch gemütlich und fühlt sich gut an und sieht gut aus innen drin. Also mein Fall ist das Karamellding halt nicht, aber davon abgesehen ist das schon alles sehr nice. Schöne, durchdachte Details. Gut, wenn man jetzt gerne Software hat, die schnell reagiert auf das, was man macht, dann ist man hier nicht so gut aufgehoben. Das finde ich persönlich ein bisschen schade, weil das super nervig ist, weil man das dauernd hat und das geht halt sehr wahrscheinlich auch nicht weg, denn du kannst natürlich Software optimieren, auch in der Geschwindigkeit, aber da ist dann an irgendeiner Stelle womöglich die Hardware das Bottleneck und wenn die scheiß Hardware verbaut haben, dann ist das halt so. Ne? Wenn, keine Ahnung, der RAM nicht reicht oder der Grafikchip schon zu lange in der Wäscherei gelegen hat, wo sie ihn zufällig gefunden haben und dann gedacht haben, nehmen wir doch den, weiß ich nicht. ich nehme mal an, das ist einfach kein gutes Package, sonst wäre das nicht so unzeitgemäß langsam. Das ist dann etwas, was mir so ein bisschen den Geschmack verdirbt bei der ganzen Erfahrung. Ansonsten, davon, dass es, abgesehen, dass es nicht meine Art Auto ist, fährt er sich gut. Diese Beschleunigungsgedenksekunde würde mich dann auch wieder nerven, weil das ist so unnötig, fühlt sich irgendwie willkürlich an und ich weiß nicht warum. Also wenn man jetzt nicht so einen brachialen Punch sofort hat, sondern sich die Leistung irgendwie aufbaut, aber zügig aufbaut, dann ist das noch fein, wenn man dann sagt, okay, wir wollen gar nicht, dass es dir den Kopf in den Nacken haut. Dann, das kann ich akzeptieren, aber ich trete drauf und nach einer halben Sekunde kommt genau das, was eigentlich sofort kommen könnte, dann fühlt sich das für mich an wie ein Fehler oder eine dumme Entscheidung. Das würde mich auch stören. Der Kofferraum ist viel zu klein für das große Auto, aber ansonsten fällt mir nicht viel ein, was man dran aussetzen müsste.
Die Anhänglast ist für das Auto auch viel zu klein mit 750 Kilo.
Wie bei vielen E-Autos nach wie vor, auch die größeren, die Sachen ziehen können, das hört man ja häufig von den Leuten, die viel Anhänger fahren. Oder, ja, keine Ahnung, Wohnmobile oder Pferdeanhänger oder was weiß ich, was man da so dranhängt, gängigerweise. Das sagen ja die meisten, Anhängelasten bei E-Autos immer noch zu niedrig. Ne? Mhm.
Ja, also beeindruckt hat der Wagen schon sehr, muss ich sagen. Also mir hat die Gedenksekunde natürlich auch so ein bisschen die Spritzigkeit genommen. Auf der anderen Seite, ich bin mit einem Kollegen unterwegs gewesen, der SQ7 kennt. Das Ding hat auch über 400 PS und beschleunigt auch anständig, aber er sagt, das Ding geht um einiges besser. Mhm. Ja, der SQ7 wird nachher schneller fahren.
Bis das Tempolimit kommt.
Genau, wer darauf Wert legt, der hat dann mit dem Wagen dann vielleicht nicht so einen Spaß, aber
und hat auch sehr viel weniger Spaß, denn für einen SQ7 kannst du zwei Marvel Air kaufen.
Richtig, genau.
Habe ich gerade extra nachgeguckt, das ist kein Quatsch, sondern stimmt.
Ja, also Fahrspaß ist auf jeden Fall da. Selbst mein Sohn überlegt jetzt zwischen der MG5 und dem hin und her. Ne?
Mal gucken. Und der SQ7 ist 400 Kilo schwerer und hat nicht mal einen Akku. Na, wow. Lächerlich.
Krass.
500 PS hat er übrigens, 4,1 Sekunden. Müsste eigentlich schneller sein.
Dann hat der Kollege einen alten SQ7 gefahren.
Fühlt sich auf jeden Fall anders an, womöglich. Das kann auch sein, ja.
Ja, gut. Man merkt, bei Verbrennern kenne ich mich nicht aus. Von daher gehen wir weiter im Thema, oder?
Ja, das ist ja auch Vergangenheitswissen. Das braucht ja nun wirklich keiner mehr.
Vergangenheitswissen.
Bist du in einen anderen Podcast, wenn du darüber was hören möchtest. Nächstes Thema. Wenn du richtig schnell beschleunigen willst, dann nimmst du keinen Marvel R und auch keinen SQ7, sondern gehst gleich in die Formel E.
Generation 3.
Generation 3, daher der Dreher, genau. Denn die Formel E hat gerade das Generation 3 Formel E Rennauto präsentiert und das hat es in sich. Ne? Also von den stylischen Farben in der Präsentation, also es ist irgendwie so mit rosa und orange und blau und gelb und irgendwie alles mit so prismatische Formen und stylische Farben und Zeug. Davon abgesehen sind auch die inneren Werte krass, denn das aktuelle Fahrzeug das jetzt seit 2018 schon im Einsatz ist, bringt schon beachtliche Leistungen mit 200 bis zu 250 kW, 280 km/h und holt 250 kW auch an Reko raus, was ich halt einfach krass finde. Aber
240 km/h, ne? Ich habe 240 da stehen.
Ich habe 280 km/h, schreibt eformel.de, ah, dem okay. traue ich. Mhm. Ich gehe davon aus, dass es stimmt. Das ist halt ordentlich, ne? 250 kW, 280 km/h. Und das aus einem 52 Kilowattstunden Akku, in den du maximal 250 kW rein rekuperierst, das ist schon fett.
Das ist schon fett. Und jetzt die neue Version.
Krass, oder?
Macht in der Spitzenleistung 350 Kilowatt im Qualifying und 300 Kilowatt im Rennen. Bei einer Rekuperation von bis zu 600 Kilowatt. Allerdings auf zwei Motoren verteilt. Ne? Also einmal gibt es den Frontmotor mit 350 Kilowatt und den Heckenmotor mit 250 Kilowatt. Interessant an der Stelle ist, dass die Batterie die gleiche geblieben ist, sogar eine Kilowattstunde kleiner geworden ist. Ne? Also netto waren vorher 52 Kilowattstunden verfügbar, jetzt sind es 51 und die Batterie ist auch nochmal um 101 Kilo leichter geworden.
Wahnsinn.
Das musst du mal reinziehen. Also 385 Kilo vorher, nachher 284 Kilo. Also da muss ich sagen, da haben sie an dem Wagen ja wirklich ganz krass, ja, eine Weiterentwicklung reingebaut.
Ja.
Höchstgeschwindigkeit, in dem Fall, in einem neuen Wagenfall 320 km/h. Ist auch eine komplett andere Geschwindigkeit, ne? Wie man sonst erkannt, gekannt hat.
Ja, da ist dann jetzt, da muss man sich jetzt halt auch bei den Formel 1 versus Formel E Diskussionen nicht mehr so krass verstecken, weil 280, ich meine, ist eine kranke Geschwindigkeit, aber für einen Formelrennwagen, da geht natürlich noch einiges. Wenn du Formel 1 anguckst, zu denen natürlich irgendwie alle immer hingucken, weil nach wie vor die Königsklasse, was die Geschwindigkeiten und so weiter angeht, uneinholbar. Aber 320 km/h mit einem elektrischen Rennwagen, das ist schon fett.
Krass. Der Wagen ist 16 cm kürzer geworden. Wo hat man da gespart?
Weiß nicht, Flügel vielleicht.
Hm.
Ich finde viel spannender, was du sagtest, zwei Motoren.
Mhm.
Denn bisher immer Heckantrieb gehabt und jetzt hast du vorne auf der Achse noch einen zweiten Motor. Das ist ein absolutes Novum. Und da bin ich wirklich gespannt, wie das Fahrzeug dann vom Handling so wird. Da musst du natürlich auch ein bisschen gucken, dass deine Software funktioniert so richtig gut. Ne? Gerade Torque Vectoring und Stuff ist da sicherlich auch softwareseitig eine Herausforderung.
Das ist die Frage, ob der die zum Fahren nachher auch tatsächlich benutzt?
Klar. Ah nee, ist vorne nur für Reko, oder?
Genau, der vordere Motor ist nur für Reko
vergessen. Ja.
Na, weil Spitzenleistung 350 kW passt ja mit den 600 Kilowatt möglichen Rekuperationsleistungen ja auch gar nicht zusammen.
Stimmt.
Ne? Und das finde ich eigentlich auch ziemlich, ziemlich spannend, ne? Dass man, ich sag mal, so viel mögliche Leistung gar nicht nutzt. Wahrscheinlich würde die Batterie dann wahrscheinlich auch arg warm werden, wenn man so viel Leistung.
Ich glaube, die wird eh schon sehr warm.
Die wird eh schon sehr warm, genau.
Ja, stell dir, also der Akku ist schon krass, ne? 51 Kilowattstunden auf diesem sehr leichten Package und dann pumpen die da beim Bremsen irgendwie 600 kW rein. In einen 50 Kilowattstunden Akku, also das ist halt echt mindboggling.
Was sind das? 12C, ne?
Ja, das ziemlich genau.
12C?
Über den vorderen Motor 350, über den hinteren 250 kW.
Krank. Das ist echt krank. Ja, was noch krank ist, sind so hohe Geschwindigkeiten zu fahren mit zwei Rädern. Ne? Und da gibt es jetzt auch einen neuen Weltrekord für das schnellste E-Motorrad. Und zwar ist die Voxan Wattmann oder Wattman?
Oh, Wattman.
Wattman von Venturi. Ja, mit einer Durchschnittsgeschwindigkeit von 455,737 Kilometern pro Stunde gemessen worden. Ja, also Max Biaggi fuhr die Maschine zweimal 1000 Meter und ja, man fährt ja quasi einmal eine Strecke hin und einmal eine Strecke zurück und dann wird die Durchschnittsgeschwindigkeit aus beiden ermittelt. Der Rückweg war sogar mit einer Geschwindigkeit von über 470 km/h absolviert worden. Ja, und damit ist der alte Rekord von 408 Kilometern pro Stunde ja um über 40 Kilometern pro Stunde überschritten worden.
Warte mal, der hat den Rückweg mit über 470 km/h auf einem Motorrad.
Auf einem Motorrad. Gut, das Motorrad ist natürlich auch sehr mit einem sehr langen Radstand und mit einer sehr flachen, aber komplett umgehenden Verkleidung auch ausgestattet. Ne? Also der versteckt sich da wirklich hinter dem Windschild sozusagen. Liegt in der Maschine, wenn man so will. Was ich noch sehr interessant finde, ist, dass der Antrieb von Mercedes EQ kommt aus der Formel E. Ja, und da steckt der 320 Kilowatt Motor drin mit einem Drehmoment von 1360 Newtonmeter auf einem Motorrad.
Deswegen brauchst du auch den langen Radstand. Ne? Dann,
damit's die
wie nicht nach hinten, willst du das denn beschleunigen sonst?
Ja, ist Wahnsinn. Einfach krank. Andere Dinge gehen nicht so schnell, ne? Wie die Motorräder und wie die Formel E.
Du meinst, die Zeit, die man braucht, um ein E-Auto zu bekommen, wenn man eins bestellt.
Zum Beispiel.
Zum Beispiel, ja. Das kann sich schon ganz schön hinziehen. So hat zum Beispiel jetzt gerade VW verkündet, dass alle ihre E-Autos für 2022 ausverkauft sind.
Was? Diese
Sendung wurde aufgezeichnet am 7. Mai 2022. Ja, es gibt weder in Europa noch in USA ein E-Auto für dich, wenn du das aus dem Volkswagen-Konzern bestellst und gerne dieses Jahr noch hättest. Kannst du vergessen? Passiert nicht. Ne? Die Auftragsbücher sind voll und davon abgesehen, dass sie nicht so viele produzieren können, wie Leute sie bestellen, haben sie natürlich die Probleme, die die anderen Autohersteller auch haben. Also konkret wissen wir es halt jetzt aus einem Artikel über die VAG, aber das geht natürlich anderen Herstellern nicht anders. Engpässe in den Lieferketten. In China liegt die Produktion brach wegen Lockdowns. Die betreiben ja da weiterhin die klassische China-Covid-Politik. Wenn irgendjemand krank ist, dann bitte hier erstmal alle 3 Millionen der Stadt, und das ist eine sehr kleine Stadt in China, erstmal zu Hause bleiben jetzt für ein paar Wochen, bitte Ruhe bewahren. Dann stapeln sich die Container in den Docks von den Häfen und dann kommt hier nichts an, was du eigentlich bräuchtest, um Dinge zu bauen. Und durch die Ukraine-Krise haben sie natürlich Probleme wie fehlende Kabelbäume oder so. Das ging ja schon vor einer Weile mal durch die Nachrichten. Man kann diese Fahrzeuge nicht bauen, obwohl man natürlich gerne wollte und auch gut verkaufen könnte. Es ist das Material nicht da.
Tja, die haben in Q1 ja 99.000 batterieelektrische Autos weltweit verkauft, über alle ihre Marken hinweg. Und irgendwie passiert da jetzt nichts mehr. Ne? Bei MG ist es ja ähnlich. Also jetzt nicht mit der Verfügbarkeit, sondern auch mit sehr langen Wartezeiten. Das heißt, der Alex hatte mir was erzählt von zwischen 6 und 9 Monaten, je nachdem, welche Version man von dem Auto haben will. Und da läufst du halt auch immer auf jeden Fall Gefahr, nicht die volle Förderung mehr zu bekommen, wenn du mit der kalkulierst.
Ne? Ja.
Ja.
Ja, 99.000 Autos klingt erstmal viel. Gerade wenn du VW bist, dann gehen natürlich alle davon aus, ey, 99.000 Autos in einem Quartal, ganz schön krass. Aber eigentlich ist das lächerlich wenig. Tesla zum Beispiel hat im selben Zeitraum 300.000 Elektroautos verkauft. Also VW hat natürlich auch noch andere Autos verkauft. Aber die lassen wir schön hier aus der Rechnung raus, weil man die, das ist das Beste, was man mit denen machen kann. Sie nicht beachten. Ja, also VW E-Autos sind halt unter 100.000 geblieben in dem Quartal und Tesla hat einfach 7-mal so viel verkauft. Natürlich haben sie 3-mal so viel, sorry, denn die verkaufen natürlich auch keine anderen, weil sie halt nicht so dumm sind. An der Stelle zumindest. An vielen anderen Stellen natürlich schon. Wenn man an die Firmenspitze guckt, da fragt man sich manchmal schon, was ist eigentlich los? aber das sind Geschichten, die kannst du in einem anderen Podcast sicherlich nochmal besser ausgearbeitet bekommen. Die haben ja eigentlich nichts verloren. Was VW aber eben schaffen möchte in diesem Jahr, was beachtlich viel ist, nämlich 700.000 Autos an die Kunden zu bringen. Wenn du im ersten Quartal knapp 100.000 schaffst, hast du noch 3 weitere Quartale. Du möchtest insgesamt 700.000 schaffen. Also die Rechnung geht für mich nicht auf, schon gerade in Anbetracht der Probleme, die man hat, oder?
Aber die reden da dann auch von allen Autos, also alle Antriebe oder 700.000 E-Autos?
Also ich glaube, die machen 700.000 von allen Antrieben in einem Quartal, oder?
Eigentlich schon, ne?
Ja, also ich denke, das ist nur die Rede von E-Autos. Mhm. Aber wie man jetzt nach einem Quartal von 100.000 in 4 Quartalen auf 700.000 kommen möchte, ist mir nicht klar. Aber man muss ja Ziele haben, ne? Nach den Sternen greifen und so.
Ja, also wenn dein Ziel ist, auf jeden Fall in 23 dein Auto zu bekommen, dann ist dieses auf jeden Fall erreichbar, anstatt in 22.
Ja, in Westeuropa heißt es, haben sie einen Auftragsbestand von über 300.000 Fahrzeugen. Da haben sie einiges abzuarbeiten. Aber gut, Luxusproblem, oder?
Ja.
Luxus ist auch ein elektrischer Dienstwagen, Firmenwagen, oder?
Schon. Also für denjenigen, der den fährt, vielleicht nicht so. Also er hat dann zwar ein Auto, was zu einem großen Teil von jemand anders bezahlt wird, aber der Wagen wird ja auch anders benutzt im Normalfall. Ne? Also so Dienstreisende, die legen ja mehr Kilometer zurück als jemand, der nur in die Arbeit pendelt.
Mhm. Ja, jetzt will man nämlich die Dienstwagen-Vorteile weiter, wie heißt es, also weiter verbessern oder weitere Vorteile sich, ich komme auf keinen smarten Satz. Jedenfalls sollen elektrische Dienst- und Firmenwagen einem Gesetzesentwurf zufolge massiv gefördert werden. Und zwar vor dem Hintergrund, dass man ja im Verkehrssektor Millionen Tonnen CO2-Emissionen einsparen muss. Und das einzig Gute dabei ist, also ich bin ja kein Fan von Dienstwagen, weil es dir überteuerte Fahrzeuge, die du eigentlich nicht brauchst, gibt, weil du sie halt haben kannst. Ne? Du bekommst sie billig, du bezahlst in der Regel nicht mal den Sprit dafür oder wenn, dann nur einen kleinen Anteil. Du hast steuerliche Vorteile und der Rest geht auf deinen Arbeitgeber. Und im Endeffekt kommen dadurch lauter übermotorisierte, viel zu große Autos auf die Straße, die du eigentlich nicht kaufen würdest, weil sie über deinem Budget liegen. Du würdest sie als Privatmensch ja nicht kaufen. Mhm. Viele, gerade eben in der SUV-Klasse, würden einfach nie ihren Weg in die Tiefgaragen von den Firmen finden sonst.
Und ganz grotesk natürlich auch durch diese 1%, 0,5 und 0,25% Regelung. Ne? Da wird der Wagen ja quasi nach dem geldwerten Vorteil besteuert. Ne? Das muss der Nutzer dann letztendlich bezahlen. So, und wenn du vorher ein Auto, ich sag mal, ausgewählt hast, was dich im Monat 500 Euro kostet, ne, dann ist es, ich spinne jetzt mal, Passat-Klasse. Und du kriegst quasi oder hast, als es die Plug-in-Hybrid-Förderung quasi noch gab oder jetzt noch gibt, die Möglichkeit, ein doppelt so teures Auto, also eins mit 100.000 Euro Wert, zu beschaffen und den gleichen Preis zu bezahlen. Ne? Man muss natürlich dazu sagen, dass die Car-Policy auch solche Möglichkeiten bieten muss, ne? Weil das ist ja auch eine Vorgabe der Firma. Die stellt ja nicht ohne Grund diese Car-Policy auf, dass halt, weiß ich, Geschäftsführer X, Abteilungsleiter Y in einer Fahrzeugkategorie auswählen kann. Da sind die Fahrzeuge meistens dann voreingestellt. Aber der Trend war tatsächlich da, dass doppelt so teure Plug-in-Hybrid-SUVs den typischen Passat-Fahrzeugen gewichen ist, weil die genauso teuer waren, aber halt einfach die geilere, dickere Karre ist. Ne? Mhm. So, und was haben wir gelernt? Gerade diese SUVs sind nicht nur teurer, die sind auch im Unterhalt noch teurer. Also verbrauchen viel und kosten einfach wahnsinnigen Sprit und geladen werden sie auch nicht. Also die werden nicht so benutzt, wie man sie eigentlich benutzen sollte. Warum nicht? Weil teilweise auch die Firmen diese Möglichkeit gar nicht bieten. Ja, sie legen ein Ladekabel mit dazu, aber dieses Ladekabel ermöglicht keine Abrechnung der privaten ja. Stromkosten. Und wenn das nicht passiert, dann sagt der Nutzer natürlich, ja gut, den Sprit habe ich vorher immer bezahlt bekommen. Warum soll ich jetzt meinen Strom dafür herschenken? Ja, und natürlich scheuen sich dann die Firmen auch zu Hause Wallboxen zu installieren, wenn das nicht der Mitarbeiter selber möchte. Weil warum sollte der das tun? Mhm. Rein theoretisch könnte man ja auch rechnen, okay, du kriegst jetzt ein E-Auto oder du kriegst jetzt einen Plug-in-Hybrid, der kostet eigentlich die Hälfte. Dann könntest du mit dem ersparten Geld in der Klasse, die du vorher gefahren hast, eigentlich auch den Strom bezahlen. Ja, da zeigt dir jeder Nutzer den Vogelfinger.
Den Vogelfinger, ja. Zeigt mit dem Vogelfinger an seine Stirn, wo der Vogel nämlich ist. Ja, der Vorteil von dieser Idee bei der Förderung von Elektrofirmenwagen ist halt, dass Plug-in-Hybriden nicht mehr gefördert werden sollen. Das ist auf jeden Fall der smarteste Move bei dieser Geschichte. Ich weiß, das gefällt immer nicht jedem, aber es ist einfach keine gute Idee, diese Autos länger auf den Straßen zu halten als unbedingt nötig, dass sie überhaupt da sind, ist schon mehr als nur ein Fauxpas, lieber Autohersteller. Aber ich verstehe schon, I see what you did there. Nämlich, wir haben doch Verbrennungsmotoren, wir müssen die irgendwie auch verkaufen. Ich verstehe das, trotzdem ist es nicht geil. So, für elektrische Pkw und Nutzfahrzeuge. Will man nun also ab 2023 steuerliche Erleichterungen schaffen und es wird eine Sonderabschreibung von 50% im ersten Jahr angestrebt. Und das ist halt, also 50%.
Das ist Wahnsinn, weil so viel Wertverlust haben die Autos einfach nicht.
Ja. Soll von 2023 bis 2026 gelten. Der Bundeswirtschaftsminister Habeck von den Grünen möchte auf jeden Fall künftig keine staatlichen Zuschüsse mehr für Autos mit Elektro- und Verbrennungsmotoren bewilligen. Und das ist auf jeden Fall auch eine gute Idee. Und wenn wir dann jetzt bis 2026 die Fahrzeuge gefördert bekommen, bin gespannt, was es für einen Effekt hat tatsächlich. So diese, es gibt doch schon lange diese 0,25% Bevorteilung von E-Fahrzeugen als Dienstfahrzeuge.
Bis zu einem gewissen Listenpreis.
Ja, okay. Das hat meiner Meinung nach keinen großen Effekt gehabt. Nicht, dass ich viel darüber wüsste, aber es ist jetzt nicht so der große Hebel gewesen, den man sich davon wahrscheinlich erhofft hatte, oder?
Ja, doch, so einen Audi e-tron, so einen großen oder so ein Model X oder ein teures Model S ist quasi nicht gefördert worden an der Stelle. Also zumindest nicht mit 0,25%.
Ja, aber das ist ja, was ich meine. Eigentlich ist ja die Idee, wie wir es vorhin gesagt haben, du musst im Verkehrssektor CO2 einsparen, und zwar Millionen Tonnen, dringend, weil einfach die Emissionen gleich geblieben sind in den letzten 30 Jahren. Ja, die Autos sind schneller und größer und verbrauchen weniger Sprit, deswegen sind sie gleich geblieben, die Emissionen. Aber trotzdem ist das halt nicht das, was wir brauchen. Wir brauchen nämlich maximal keine Emissionen und nicht die gleichen über 30 Jahre und entwickeln uns so weiter, dass wir immer größere, schnellere Kram bauen können. Das ist nicht das Ziel. Die Idee ist ja hier eben mit diesen, mit Dienstwagenvorteilen oder Firmenwagenvorteilen, die einen Hebel zu schaffen, um sehr schnell sehr viele Elektroautos in den Markt zu bekommen, weil du deinen MitarbeiterInnen die Fahrzeuge günstig gibst. So, und das war ja die Idee von diesem 0,25% Steuerding auch. Und ich glaube, viel gebracht hat es wenig, oder? Ich kenne aber auch ehrlich gesagt auswendig nicht die Grenze, bis zu der das funktioniert mit den 0,25%, weil ich da immer nicht so tief drin bin, weil ja dieses, das wissen ja hier alle, die Idee von einem Dienstwagen oder Firmenwagen mir einfach zuwider ist.
Na gut, jetzt bei den neuen Fahrzeugen liegt der Gesamtpreis bei 65.000 Euro. Ne? Gesamtfahrzeugpreis heißt dann inklusive Ausstattung. Alles, was da drunter ist, wird gefördert. Alles, was da drüber ist, dann entsprechend nicht. Man überlegt sich jetzt noch, was davon rechtens ist, weil Tesla ja zum Beispiel die Möglichkeit bietet, ein günstiges Fahrzeug unter der Preisgrenze zu kaufen, und dann kannst du ja quasi per Software-Updates dir Dinge dazu kaufen, wie zum Beispiel einen Autopiloten oder gut, Sitzheizung ist jetzt mittlerweile, glaube ich, schon drin. Aber so Dinge, die man per Klick dazu kaufen kann als Zusatzausstattung, ob das dann damit reinfällt oder nicht, ne, oder ob das nachträglich, ich sag mal, so eine Förderung zunichte macht. Ebenso haben sie jetzt die Mindesthaltedauer verdoppelt von 6 Monate auf 12 Monate, sodass man dann, ja, ich sag mal, nicht schon nach 6 Monaten so ein Fahrzeug wieder abstoßen kann und trotzdem die ganze Förderung bekommen hat. Ja. Klingt auf jeden Fall deutlich besser als vorher und damit natürlich auch interessanter für die Leute, die vorher vielleicht Leuten zugehört haben, die schlecht über E-Autos gesprochen haben und sich dann auf einmal eine neue Meinung gebildet haben.
Du meinst, besser klingt auch Harald Lesch als vorher?
Ja, irgendwie schon, ne?
Ja, das haben vielleicht viele von euch schon mitbekommen. Ich muss es richtig sagen, ist es Professor oder Professor Doktor? Ich glaube, er ist einfach, auf jeden Fall Harald Lesch, keine Ahnung, Physiker, Naturphilosoph, Wissenschaftsjournalist, Fernsehmoderator, Hörbuchsprecher, Professor für Physik an der LMU in München, also der Ludwig-Maximilians-Universität. Der hat vor allem dadurch in unserer Bubble von sich reden gemacht, dass er halt unsere Bubble immer scheiße fand oder das, was wir sagen, denn der größte Elektroauto-Fan ist er nicht gewesen und meiner Einschätzung nach nicht mal der kleinste. Und das hat mich einerseits immer genervt, weil er ja eigentlich ein hochgebildeter Mensch ist und diese Dinge verstehen müsste, gerade als Physiker. Sowas stört mich dann, weil dann frage ich mich halt immer, okay, habe ich es jetzt nicht kapiert oder ignoriert er es, weil es einfach eine ideologische Frage ist für ihn. Ja? Und ist mir wurscht, ich kenne ihn nicht, aber die Message, die er verbreitet hat, hat halt mir nicht gefallen, ehrlich gesagt. So, und jetzt hat er gerade kürzlich, ich klicke es mal eben an, damit ich euch sagen kann, wann es war, ein neues Video veröffentlicht mit dem Titel Wie klimafreundlich sind E-Autos wirklich? Das war jetzt gerade am 27. April und ich habe es mir einfach genau nicht angeguckt. Ich habe gesehen, dass es kommt. Ich habe den Titel gelesen und da steht halt, wie klimafreundlich sind E-Autos wirklich? Und dann so ein Senkrechtstrich Harald Lesch, wo ich mir gedacht habe, okay, will ich gar nicht wissen, was Dirty Harry jetzt hier über E-Autos wieder ausgräbt. Das gucke ich mir gar nicht erst an. So, und dann kommt von allen Seiten irgendwie so, was ist mit dem Lesch los? Der ist ja total positiv. Das ist irgendwie gar kein Käse in dem Video und so weiter und so fort. Und da habe ich es mir dann natürlich doch angucken müssen, einfach um darüber reden zu können. Denn es ist ja nicht so, als hätte der keine Reichweite. Ne? Dieser Channel, auf dem er das gepostet hat, hat fast 1 Million Abonnenten. Dieses Video, über das wir gerade sprechen, hat 445.000 Aufrufe. Das sehen viele, viele, viele Leute und die finden ihn total valide und legit, weil er das auch ist. Ne? Früher Terra X und so weiter, Physiker, Professor. Das ist ja nicht so, als wüsste der nicht, was er erzählt. Ja? Mhm. Deswegen ist es wahrscheinlich auch einfach in dieser Sendung reingepostet, in den Notizen hat, dass der Malik, und in der Pre-Show haben wir noch drüber gesprochen, ja gut, weiß ich gar nicht, warum man da jetzt unbedingt drüber reden müsste. Aber jetzt, wo ich drüber rede, fällt mir auf, dass man durchaus darüber reden müsste, weil Leute mit der Reichweite und dem Standing und dem Wissen und diesem Bildungsgrad einfach viel zu lange Schrott erzählt haben und es jetzt gerade nicht mehr tun.
Ich finde in dem Video auch ganz gut, dass er trotz Pro für E-Mobilität auch kritisch bleibt.
Ja.
Ne, dass er nach wie vor natürlich sagt, hier Ressourcen und Fußabdruck und so ist bei dem E-Auto auch vorhanden. Aber er hat es diesmal auch in Relation zu den Verbrennern gesetzt. Er hat auch die alternativen Antriebe in Richtung Power to Gas und weiß ich angesprochen, wie da die Wirkungsgrade sind und das verglichen. Und dort dann auch ja ins Verhältnis gesetzt, ne? Und einerseits die Möglichkeiten gezeigt und andererseits auch richtig gestellt, was er damals zu diesem, ja, was sind das teilweise Mitschnitte aus irgendwelchen Vorlesungen gewesen, ne? Mhm. Wo dann auch die Schwedenstudie und hier dieses Atacama-Lithium-Gewinn-Problem dargestellt wurde, ist nach wie vor vorhanden, aber es ist bei weitem halt nicht so schlimm wie damals dargestellt. Wir wissen ja, die Zahlen waren falsch, von daher. Ja.
Also, er hat es auf jeden Fall gut gemacht, es ist sauber recherchiert, da kommen Leute drin vor, Professor Quaschning oder diese, ich habe leider den Namen von dieser Dame vergessen, auch sehr kompetent offensichtlich, wo er sich mit denen unterhalten hat, sich auf die Beruf, deren Studienergebnisse vorstellen lässt und so weiter und so fort. Und also für meinen Geschmack alles richtig gemacht, aber eben auf eine Art und Weise, die professionell ist. Ne? Ist einfach auch wirklich nicht gekippt in ein, das ist alles geil, sondern das ist das Beste, was wir jetzt gerade haben kann, ist ja auch sein, was wir jetzt gerade haben können, ist ja auch sein Fazit am Ende, das E-Auto ist das beste Auto. Mhm. Und das finde ich, muss auch das Fazit sein, denn wenn man das nüchtern betrachtet, und das sollte er als Physiker können, gibt es keine andere Antwort. Und dann können alle erzählen, was sie wollen. Es stimmt halt einfach nicht, ja, wenn jemand was anderes sagt. Und deswegen finde ich das wichtig, dass jemand wie er das tut. Und man liest es auch in den Kommentaren drunter. Leute finden es toll, dass er dieses Video gemacht hat, auch auf diese Art und Weise. Und da kommen auch so Anmerkungen, okay, so ein starker Kontrast im Vergleich zu vor 4 Jahren und so weiter und so fort, weil er einfach für eine ganz andere Meinung bekannt gewesen ist die letzten Jahre. Das Einzige, was ich halt so ein bisschen vermisse, aber das ist eine Typfrage und für ihn vielleicht auch eine Frage von Professionalität, dass er nicht sagt, okay, ich habe in den letzten Jahren viele Sachen erzählt, die ich jetzt anders sehe und zwar folgende. Weißt du, so diesen Change of Mind, den er da vollzogen hat, auch irgendwie zu benennen, das macht er nicht. Zumindest ist mir nicht aufgefallen. Mhm. Das finde ich ein bisschen schade, aber ist auch okay. Es ist jetzt nicht so, als müsste man das machen. Aber das hätte ich dann jetzt auch gefeiert, wenn er sich jetzt hingestellt hätte und gesagt hätte, okay, ich habe viel Kritik geübt an diesen Dingen, war nicht immer ganz richtig und berechtigt. Mein aktueller Stand der Dinge ist der folgende. Das hätte nochmal einen anderen Vibe gehabt, weil ich vermisse so ein bisschen die Einsicht und den offenen Umgang damit. Mhm. Ja, wenn man seine Meinung ändert, ist fein. Und wenn man sich dann breit hinstellt und sagt, okay, das ist jetzt meine Meinung, ist auch fein. Aber so zu tun, als wäre das davor alles nicht gewesen, das finde ich dann nicht das so cool. Cringe, da könnte man deutlich mehr Rückgrat präsentieren, aber ist natürlich kein Muss. Und ich kann ja aus der Theorie natürlich auch schön reden, weil ich bin in nicht in der Situation. Ich habe nicht diesen Namen und auch nicht diese Reichweite. Ich weiß nicht, ob ich es anders gemacht hätte, aber ich würde es mir natürlich wünschen, dass man damit auch entsprechend offensiv umgeht, weil das für mich eine Frage von Stil und Haltung ist. Und das müsste man sich, wenn man jemand wie Harald Lesch ist, eigentlich leisten können. Und alle würden das feiern, glaube ich. Mhm. Das hätte ich stark gefunden. Aber kommt er vielleicht noch irgendwie, vielleicht in einem anderen Rahmen oder so. Oder wenn ich ihn heute Abend auf ein Weinchen treffe, keine Ahnung. So. Tue ich natürlich nicht. Ich kenne ihn nicht, habe ihn noch nie persönlich getroffen.
Ja, offensiv umgehen mit Elektromobilität macht ja Norwegen schon eine ganze Zeit.
Ne? Norwegen, ja. Norwegen.
Die Neuzulassungszahlen von den E-Autos ist ja da ganz, ganz weit oben. Ne?
Gibt es da noch andere Autos?
Ja, ich glaube schon.
Ja,
ich
schon.
Glaub, die kommen noch so auf 20% vielleicht oder 10%, ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall sind die E-Autos dort sehr, sehr stark vertreten. Jetzt gehen die aber auch nochmal so Richtung Wasser, ne? Also zumindest gezielt. Ist ja jetzt nicht das erste Schiff, worüber wir jetzt sprechen, sondern ja auch schon das zweite. Ja, die haben ja mit der, wie heißen die? Yara Birkeland.
Klingt richtig.
Oder?
Ja.
Ja, ob sie mit der Reckgewiede Angst haben, weiß ich jetzt natürlich auch nicht, aber gut.
Ja, ich sag dir gleich, wie groß der Akku ist.
Ja, und zwar die Yara Birkeland startet in einen zweijährigen Testbetrieb in Norwegen und ist ein vollelektrisches Containerschiff.
Ja, ein 120 TEU Open Top Containership. Also TEU steht für 20 Foot Equivalent Unit, also 20 Fuß Container Größe. Also das Ding kann 120 Fuß Container packen und hat Open Top, ne? Kein Dach.
Obendrauf, genau. Aber 120 sind jetzt nicht so viel, ne? Wenn ich mir überlege, wie viel Container auf so einem Ozeanriesen da drauf sind. Da kommen ja.
Es gibt sicher größere,
ja.
Aber das ist auch kein Ozeanriese, ne? Der fährt am Rande von Norwegen rauf und runter.
Der muss durch die Fjorde passen, stimmt.
Ja, der hat, glaube ich, bestimmte Constraints, was seine Größe angeht. Und dadurch, dass er vollelektrisch ist, glaube ich, hat man nicht gleich irgendwie alles ausgepackt, was irgendwie ging, um in einem Rahmen zu bleiben, der auch Erkenntnisse liefern kann, über was man vielleicht in den nächsten Jahren mal machen kann. Ich glaube ja, bis so ein Containerschiff voll elektrisch irgendwie von Europa nach Amerika fährt, vergehen wohl noch ein paar Jahre, aber das hier ist trotzdem cool. Also wir sprechen hier von einem 80 Meter langen Schiff. Das Ding kann 3200 Tonnen insgesamt tragen und holt seine Energie aus einem 6,8 Megawattstunden Akku.
Krass.
Also wenn du den in Model 3 hast, hast du auf jeden Fall keine Reckgewiederangst.
Ja, hast aber wahrscheinlich ein ein Masseproblem. Machst wahrscheinlich die Straßen kaputt.
Ja. Brauchst mehrere Hänger, wie so ein Roadtrain in Australien. Genau.
Aber du kannst wenigstens von
weit fahren.
Von Junior aus bis hierher, ne?
Problemlos, wenn du irgendwas hast, wo du rein Pipi machen kannst unterwegs, denn die meisten Menschen müssen ja auf langen Strecken auch anhalten. Aber das haben wir schon oft gesagt, hier geht es ja um was ganz anderes. Ne? Die Specs von so, ich finde das immer, ich bin immer total begeistert von den Specs von solchen Sachen, wenn das Flugzeuge sind oder Schiffe oder so, weil es einfach Zahlen sind, die in meinen Kopf nicht reinpassen. Wir sind gewöhnt, 100 Kilowattstunden Akku, das ist schon fett und oberste Grenze. Und hier sind es halt 6800 Kilowattstunden. Das ist einfach, man kann sich überhaupt nicht vorstellen, wie groß das ist, wie viel Strom da reingeht. Ne? Den Strom willst du natürlich auch wieder rauskriegen, damit das Schiff Vortrieb gewinnt. Und die haben zwei verschiedene Antriebe. Ich kenne mich damit nicht aus und spreche es deshalb wahrscheinlich falsch aus. Es gibt zwei Asipul-Thrusters je 900 Kilowatt und es gibt zwei Tunnel-Thrusters mit jeweils 700 Kilowatt. Das heißt, in dem Schiff haben sie 3200 Kilowatt Leistung zur Verfügung.
Wow.
Auch das wieder 320 Kilowatt in meinem Auto versus 3200 Kilowatt in diesem Schiff. Das ist halt schon krass.
Naja, zwei Model S Plaid oder drei.
Ja, hast du das auch? Ja. Hast du natürlich nicht. Aber ich find's faszinierend. Natürlich ist es nicht das größte Containerschiff der Welt, aber das war auch nicht das Ziel. Das Ziel war, es voll elektrisch fahren zu lassen. Und ein weiteres Ziel ist, dass am besten einfach auch außer der Fracht keiner an Bord ist.
Und das ist eigentlich das Kranke dabei.
Ja.
Ohne Besatzung.
Genau, ich meine, Schiffe fahren natürlich problemlos ohne Besatzung. Wenn du sie auf den Fluss stellst, fahren sie auch flussabwärts einfach von alleine, gar kein Problem. Ja, vielleicht nicht ganz schmerzfrei oder unfallfrei, aber davon abgesehen, das Ding soll voll autonom fahren können. Das tut es jetzt gerade im Moment noch nicht. Also es wird von auf den ersten Fahrten jetzt zumindest remote kontrolliert. Ich weiß nicht, ob zur Sicherheit noch Leute an Bord sind, die unter Umständen einschreiten können. Man hat auf jeden Fall den Kapitän in Zukunft an Land und der kontrolliert dann das Schiff aus der Ferne. Mhm. Ich weiß jetzt nicht, wie so ein Kapitän das findet, denn die Leute fahren ja zu See, weil die das geil finden. Wenn jetzt dein Kapitänsjob ein Bürojob in irgendeinem Container am Hafen ist, weiß ich nicht, ob das ein erstrebenswerter Zustand für all diese Kapitäne und Kapitäninnen ist. Vielleicht aber auch schon, keine Ahnung. Denn die Herausforderung wird dann womöglich in Zukunft sein, du bist halt nicht mehr Kapitän von einem Schiff, sondern vielleicht hast du ein Dutzend, auf das du achten musst. Ich weiß es ja nicht. Ja, ich meine, das muss ja irgendwie dann auch skalieren, wenn man das tatsächlich in einem breiten Einsatz hat später. Ne? Das Schiff jedenfalls hat allerlei Kameras, innen wie außen und natürlich Radar, um auch bei schlechter tatsächlicher Sicht Dinge wahrnehmen und darauf reagieren zu können. Wie gesagt, im Moment wird ein Kapitän an Land das Ding aus der Ferne kontrollieren. In Zukunft soll das Gerät dann aber nicht nur erkennen, wenn ihm was im Weg ist, sondern auch alleine darauf reagieren. Mhm. Und bei 3200 Tonnen einfach nur Gesamttragfähigkeit plus eigenes Gewicht, müssen die Systeme natürlich auch verlässlich laufen. Sonst geht sehr schnell sehr viel kaputt, könnte ich mir vorstellen. Norwegen hat auch die größte elektrische Autofähre in Betrieb. Ne? Mhm. Also das ist nicht nur mit den Autos, sondern auch den Schiffen und den Schiffen, die Autos transportieren. Sehr wichtig, dass sie alle elektrisch sind in Norwegen. Prinzipiell ist die Idee hinter diesem Schiff natürlich, neben der autonomen Fahrfähigkeit und den Vorteilen, die das bringen kann potenziell und der voll elektrischen Fortbewegungsweise, ist es natürlich, Emissionen einzusparen und naturverträglicher unterwegs zu sein, klimaverträglicher unterwegs zu sein und die Strecken, die das Schiff zurücklegen soll, voll elektrisch und vollautonom, soll pro Jahr 40.000 Lkw-Fahrten einsparen. Und wie viel so ein Truck heutzutage verbraucht, denn viele elektrische haben wir nicht, wissen wir natürlich auch alle, nicht ganz genau, aber über den groben Daumen gepeilt, es ist nämlich exakt sehr viel.
Exakt sehr viel.
Ja.
Gut, man muss sich auch immer wieder vorstellen, wie so ein Lkw-Zug auf so einer Autobahn aussieht. Ne? Also wenn dann einen Stau passiert und du hast dann auf einmal auf Kilometer Länge einfach nur so ein Stau an LKWs, ne, wo du vorbeifährst, da sind 40.000 LKWs natürlich schon ganz schön krass, die man da anderweitig, also die Strecken, die man anderweitig dann bewältigt. Ne? Und wenn man das dann so in der Form machen kann, warum nicht?
Ja, auf jeden Fall eine gute Idee. Zweijähriger Testbetrieb, hast du schon gesagt. Ich bin gespannt, was die Erkenntnisse sind, wie gut das so laufen wird. Thema Schifffahrt, glaube ich, ist leichter als nächstes anzugehen als das Thema Luftfahrt, wo ja auch die einen oder anderen dran forschen und probieren. Da, glaube ich, wird es wahrscheinlich langsamer gehen, weil die Aufgabe einfach schwieriger ist. Ein Schiff zu elektrifizieren, glaube ich, ist gar nicht so hart.
Nö.
Da ist Platz.
Viele laufen ja heute schon letzten Endes dieselelektrisch. Ne? Du hast einen Dieselgenerator und gibt ja auch schon viele Antriebssysteme, die dann elektrisch laufen, nur der Strom kommt.
Ja, leider immer noch aus, aus fossilen Quellen, genau. Das ist ein bisschen schade, aber ich glaube, bei Schiffen ist es doch relativ einfach, weil ob das jetzt eine Tonne mehr oder weniger wiegt, ist ja fast schon wurscht. Ist halt einfach egal. Ne? Deswegen ist es doch eigentlich einfach, das sollte man doch machen. Bin gespannt, wie sich das bewährt. Auf den Strecken, die es jetzt fährt, reimt sich nur zufällig. Und
Ziege.
Müsste man mal gucken, wie sich das über die Jahre entwickelt und wie viel man davon hört. Häufig ist das ja so, das wird irgendwie losgetreten und breit getreten und dann verschwindet das wieder vom Radar und man kriegt das dann nicht so mit. Weil hoffentlich haben sie eine gute PR-Agentur bei Yara International, wo die Yara Birkeland herkommt. Damit wir hier und da ein bisschen was davon vernehmen, wie das so läuft mit dem Zweijahresexperiment. Mich würde es auf jeden Fall interessieren. Ich würde mir wünschen, dass man das auch skalieren kann. Mhm. Denn da gibt es, glaube ich, viel zu holen. Ansonsten muss man halt mit der Ziege zur Arbeit reiten.
Ja. Damit sind wir in der Kuriositäten-Ecke angelangt. Ja,
aber sowas von.
Das ist ja, also ich weiß nicht, was die geritten hat. aber man kann diese auch reiten, wenn man so will. Und zwar reden wir hier von der Roboterziege BEX. Und zwar kommt die von Kawasaki und ist, ja, wie soll ich sagen, eigentlich so ein komisches Roboter-Gimmick, was sich nur die Asiaten ausdenken können, oder? Es ist ein Vierbeiner, der mich so an diese Roboter von Boston Dynamics erinnern, nur halt deutlich größer.
Ja.
Der.
Und irgendwie dümmer.
Ja, diese Ziege, nenne ich sie mal, ist nach dem Vorbild des wilden Alpensteinbocks Ibex gebaut worden oder nachempfunden worden, sieht man sofort, ne? Ja. Vor allem, wie er sich dann so auf die Knie legt und dann anfängt rumzurollen oder den Reiter auf- und absteigen lässt.
Das muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Der hat Rollen an den Knien.
Rollen an den Knien, ja. Also es kann laufen und es kann rollen, dieses Gefährt, dieser Roboter. Und er kann bis zu 160 Kilogramm Zuladung vertragen. Die Frage ist, wenn man sich jetzt das Video hier anschaut, das Ding, das läuft so langsam, wozu brauche ich das? Also zumindest, wenn ich das als Reiter benutzen möchte. Ja.
Sorry, ich gucke mir das gerade nochmal an, das ist einfach so unfassbar albern, wie dumm die Dame auch da drauf rumwippt auf dem Teil. Und es geht halt so gestelzt, also die Roboter von Boston Dynamics, die fallen gerade vor Lachen um, weil sie das Video sehen. Ja. Das ist halt schon super lächerlich und einfach komplett unnötig.
Ja, ich glaube, mit dem Oberaufbau hat man sich auch eine ziemlich witzige Figur ausgedacht, denn diese obere Hälfte ist modular aufgebaut, da kann man also auch andere Dinge draus machen, es muss nicht diese Ziege sein.
Da kann ich einen majestätischen Hirsch haben auch.
Zum Beispiel, ja. Oder du nimmst halt andere, wahrscheinlich praktikablere Aufbauten, die dann vielleicht auch Sachen tragen können, die nicht nach Mensch aussehen.
Das ist so albern.
Witzig, oder?
Ja.
Ja. Kawasaki.
Und das hat halt vorne so einen LED-Kranz am Hals, der geht bis in die Hörnerspitzen und geht immer so von unten hoch, immer wieder.
Wie so ein entladender Lichtbogen, oder was?
Ja. Also ich würde es wirklich, also ich weiß ja nicht, ob das die Höchstgeschwindigkeit ist, das, was sie hier in dem Video zeigen. Das würde ich dann jetzt nicht so toll finden. Aber wenn das Ding halt so, keine Ahnung, 40 km/h galoppieren könnte, dann würde ich da anders drüber denken. Hat auch einen Notausknopf, einen gut erreichbaren, auf der rechten Schulter. Einfach draufhauen, wenn es nicht mehr läuft.
Genau. Oh, guck mal, das bewegt sich so schnell, die kann sogar winken.
Wenn das Ding so dumm wippt. Also das muss man sich wirklich angucken. Selten sowas Dämliches gesehen. Wow. Ja, mein Lieber, die Zwei-Mann-Sendungen sind immer die schnellen, ne?
Mhm.
Wenn du nicht so viele
Mann,
Leute,
zwei Stunden.
Wenn du so viele Leute, nicht so viele Leute hast, die so viel reden, dann ist man sofort schneller unterwegs. Aber schön war es trotzdem.
Ich war total auch, also jetzt nicht enttäuscht, aber schon überrascht, dass auch der Einspieler von Julien so schnell vorbei war.
Ja, der war ja auch kurz.
Ja.
Ich weiß nicht genau, wie das passieren konnte. Womöglich hat im Hintergrund das Kind schon geweint und er musste sich beeilen.
Hm.
Dann, aber wie er sagt, er ist ja immer on point. Kurz und knapp. Weiß nicht genau in welcher Welt, aber wenn er das sagt, dann müsste das ja stimmen. Ja, gab auch noch ein nettes Foto gerade im Slack, schöne Grüße.
Mhm.
Das ist ja malerisch, da wo Julien gerade ist, also kleine nette Häuschen und tolle Palmen. Da wäre ich jetzt auch gerne. Ich glaube bei uns, ne, es regnet nicht mehr, aber schön ist gerade nicht.
Nee.
Vom Wetter her, das kann man nicht behaupten. Nicht so nice. Ja, damit sind wir also am Ende dieser Episode angekommen. Schneller als uns lieb ist, aber unvermeidbar geht diese Episode nun auch dem Ende zu. Wenn euch interessiert, was wir sonst noch so zu erzählen hatten vor dem Intro oder vielleicht gleich noch nach dem Outro, dann geht ihr am besten zu patreon.com/cleanelectric. Da gibt es nämlich dann die XL-Variante dieser Sendung. Die ist meistens dann irgendwie sowas wie eine Stunde länger. Je mehr Leute wir sind, desto länger sind natürlich auch Pre- und Post schon, also Sachen mit abstimmen, nochmal warm reden, dies nochmal besprechen, jenes erzählen und so weiter. Das ist jetzt, wenn Marcel und ich zusammensitzen, ohne dass jemand noch dabei ist, ist es natürlich ein bisschen kompakter, aber nichtsdestotrotz schätze ich mal, 3/4 Stunde plus wird es auf jeden Fall sein. Die kostet euch dann 1 Euro, aber das ist auf jeden Fall den Spaß wert, möchte ich jetzt mal behaupten. Wenn nicht, dann müsst ihr es nächstes Mal nicht wieder machen, denn ihr zahlt einfach pro Sendung und könnt sofort wieder aussteigen, wenn es euch nicht gefällt. Ansonsten wisst ihr ja, wie es ist. Wenn euch gefällt, was wir machen, hinterlasst eure Sternchen und Rezensionen gerne dort, wo ihr eure Podcasts bekommt. Und wenn nicht, dann nicht. Wir sagen Dankeschön, auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal.
Und tschüss.